Corona-Ausschusssitzung Nummer 87. Rainer Füllmich im Interview auf BITTEL.TV.
Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei BITTEL.TV einfach anders. Corona-Ausschusssitzung 87 mit Rainer Füllmich. Wir sind alle David. Ich freue mich natürlich sehr, dass das wieder klappt. Heute sind wir ein bisschen früher. Er hat nachher noch Termine, deshalb heute schon um 17 Uhr. Ich habe nichts dagegen, weil bei uns ist immer 2 Stunden später, von dem her alles gut. Ich schaue mal, momentan haben wir noch, das Internet scheint zu funktionieren. African Style weiß man nicht so genau, aber ja, geiler Song, 99%. We are 90%, that's right. Und wir werden auch immer mehr auf den Straßen. Da werden wir das sicher auch noch besprechen. Wir sind jetzt schon über, was sehe ich da, 5.500 Menschen. Wenn ihr mögt, teilt den Stream, dass das möglichst viele Leute sehen. Und ja, jetzt freue ich mich natürlich auf Rainer. Hallo, lieber Rainer.
Hey, hallo, hallo Roger, hallo alle.
Wie geht's dir?
Müde, aber sonst gut. Es überschlagen sich quasi die Ereignisse. Nächste Woche wird ja wohl in Brüssel eine Demo stattfinden und wir sind am Überlegen, ob wir daran teilnehmen oder nicht. Ob wir vielleicht doch weiter unser eigenes Spiel spielen, weil wir sehen, je näher wir jetzt dem Criminal Trial kommen, desto mehr Leute kommen sozusagen aus dem Gebüsch, um uns in der einen oder anderen Form doch noch davon abzubringen. Nein, dem kannst du nicht trauen. Nein, dem kannst du nicht trauen. So in letzter Sekunde. Ne? Also da sagen wir uns, das scheint uns die Bestätigung dafür zu sein, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Also die Nummer ziehen wir auf jeden Fall durch. Dieses Strafverfahren im Sinne eines Grand Jury Proceedings, das wird einen Nerv treffen und möglicherweise danach in einem Schritt 2 schon mit einer eigenen Justiz die echte Strafverfolgung derjenigen kommen, die schuldig sind.
Du hast das angesprochen, es geht da um dieses, glaube ich, Tribunal oder wie nennst du es auch auf Deutsch, wo das bald kommen mag. Magst du da kurzes Update geben, was der aktuelle Stand ist, bevor wir es mit an die Zusammenfassung gehen?
Ja, wir machen heute Abend, deswegen musste ich ein bisschen früher bei dir reinkommen, wir machen heute Abend so mit den Kollegen ein Dress-Rehearsal, also so eine Art Probe. Und dann wollen wir sehen, dass die Experten, die dann diese Geschichte hören, die wir mit einem Opening Statement von mir und von 3 anderen Kollegen, die wir da erzählen, dann wollen wir sehen, dass die Experten diese Geschichte tatsächlich auch so bestätigen. Also dieses Opening Statement, das ist ja nichts als ein Überblick an die Jury über das, was wir den Geschworenen in dem Fall dann also im Strafverfahren, was wir denen als Geschichte erzählen werden, mithilfe dieses Zeugen das, mithilfe jenes Zeugen das, zum Beispiel Professor Desmet, den wir auch im Ausschuss gehört haben, der wird euch insbesondere was dazu erzählen, warum es zwar auf den ersten Blick aberwitzig erscheint, aber bei genauer Betrachtung, insbesondere unter dem psychologischen Mikroskop, völlig logisch ist, dass hier sowas wie eine Massenhysterie oder er nennt das Mass Formation stattgefunden hat. Mhm. Die Grundlagen dafür wird er euch berichten. Und so macht man das mit einem Opening Statement, erklärt dann auch, dass was wir sehen, also diese Pandemie, die in Wahrheit eine Plandemie ist, nur der eine Level ist und dass es in Wahrheit dazu dient, abzulenken. Es ist sehr schwer, diese 3 verschiedenen Ebenen darzustellen, aber das ist eben die Kunst eines ordentlichen Anwalts, auch komplexe Sachverhalte, ich hasse das, komplexe Sachverhalte, möglichst simpel darzustellen. Ich hasse es, dieses juristische Kauderwelsch und dann auf 20 Seiten Dinge zu bringen, die man auch in 2 Sätzen zusammenfassen kann. Also hier geht es ganz einfach darum, wir haben eine Plandemie. Diese Plandemie ist ein Fake, weil es gibt die Fälle nicht, es gibt ein Virus, ja, wir wollen das ja gar nicht bestreiten, aber es gibt keinen Grund, hier irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen. Wie in dem Video, was du auch gleich zeigen willst, wie es ja alle am Anfang gesagt haben. Es hat nie einen Grund gegeben, der Grund wurde zu Recht gefaked mit Hilfe des Drosten-PCR-Tests. Diese Pandemie soll ablenken von den jahrzehntelang, vermutlich jahrhundertelang, hochkriminellen Taten der Finanzmafia, ich sage schon gar nicht mehr Finanzindustrie. Zum Schluss haben sie uns ja dann auch noch einen Kanzler beschert, der wirklich keine finanzkriminelle Nummer ausgelassen hat. Schön. Und die dritte Ebene ist eigentlich sollte ja die Pandemie ablenken davon, dass man uns unsere Wirtschaft zerstören will und auch Gesundheit beschädigen will. Das ist allerdings, und das ist dann die eigentlich schlimme Ebene, über die wir erst zum Schluss reden werden, das ist allerdings dann etwas schneller, und das ist unser Glück, etwas schneller gelaufen, als wir es gedacht haben, weil die Ebene, über die ich eben angesprochen habe, die der Finanzkriminalität, die wir auf keinen Fall zu Gesicht bekommen sollen, die aber schon bei der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/09 eigentlich deutlich sichtbar wurde, wir haben nur nicht reagiert, das war dann Ende 2019, war es dann wieder soweit, da drohte ihnen der ganze Mist um die Ohren zu fliegen und wir hätten es rausgefunden. Wir hätten festgestellt, wer hat uns eigentlich die Renten geklaut, wer hat die Krankenversicherung, Versicherungsbeiträge geklaut, wer hat es unmöglich gemacht, die sozialen Systeme weiter aufrechtzuerhalten, weil er sie geklaut hat. Natürlich die Davos-Clique. Und um davon abzulenken, mussten sie ihr eigentliches Ablenkungsmanöver vorverlegen. Wir glauben, dass es ein paar Jahre zu früh gekommen ist, deswegen die ganzen Fehler, denn das ist nicht Teil des Plans, was hier jetzt gerade passiert, dass zum Beispiel einer der Ministerpräsidenten sagt, ui, wir haben ja gerade eben auf Seiten der Bundesregierung beschlossen, die epidemische Lage nationaler Tragweite zu beenden. Ja, wenn das so wäre, wir wissen es nicht, ne? Es kann alles dummes Gequatsche von hirnlosen Leuten sein. Wenn das so wäre, denn der ganze Rest seiner Rede spricht dafür, dass er nicht weiß, wovon er spricht. Das ist wieder Lurri Bamburri, Larifari ohne jede Aussagekraft. Wenn das so wäre, müssten ja sofort sämtliche Maßnahmen eingestellt werden. Insbesondere dürfte es keine Impfpflicht geben, an der ohnehin große Zweifel bestehen, wie uns immer mehr Rechtswissenschaftler bestätigen. Gut, das ist also der Gegenstand, nicht nur hier auf Deutschland oder auf Europa bezogen, das ist der Gegenstand dieses Strafverfahrens. Wir haben eine Pandemie, die ist ein bisschen verfrüht gekommen, sollte eigentlich ablenken davon, dass wir hier, dass uns unser Vermögen genommen wird und unsere Gesundheit zumindest beschädigt wird, musste ein bisschen früher ablenken, weil ein anderes Kapitel, nämlich diese Finanzsauereien, immer offensichtlicher wurden, sodass es eben etwas verfrüht in die eigentliche Pandemie gegangen ist. Und das ist, wie gesagt, unser Glück.
Absolut. Du hast das angesprochen von der Pandemie zur Epidemie. Da muss man sagen, da gibt es ja, glaube ich, ein Gesetz, das geändert wurde, dass sie es weiterhin die Maßnahmen durchziehen können. Das darf man nicht vergessen. Da haben sich viele Menschen die Hoffnung gemacht, ja, jetzt werden die Maßnahmen gelockert. Dem ist leider nicht so. Da gibt es ein Gesetz, dass sie da weitermachen können. Das nur am Rande. Aber das Tribunal vielleicht auf der Zeitachse. Habt ihr da eine Vorstellung, wie das jetzt auf der Zeitachse weitergeht?
Ja, wir wollten es eigentlich am nächsten Wochenende starten. Jetzt sind wir am Überlegen, das wird heute Abend besprochen werden, ob wir die Gelegenheit in Brüssel nutzen, um das dann einer weltweiten Öffentlichkeit vorzustellen, was wir da vorhaben mit den ganzen Experten, die wir eigentlich allesamt schon vorher im Ausschuss gehört haben, oder ob uns das nicht weiter interessiert, was in Brüssel passiert und wir einfach unser Ding durchziehen. Also wir haben uns dazu noch nicht endgültig durchringen können, ob es die eine oder die andere Variante ist. Ich glaube, das könnte gut sein, um auch Brüssel noch einen Push zu geben. Andererseits würde Brüssel auch uns einen Push geben. Andererseits, hey Mann, wir haben immer als Corona-Ausschuss, und der steht ja diesmal hinter dieser Sache, die Class Action, das mache ich ja jetzt über meine Kanzlei und die amerikanischen Kollegen, weil die anderen das wohl nicht so richtig auf die Reihe bringen. Aber der Corona-Ausschuss hat immer darauf geachtet, sich möglichst mit niemandem zu verbünden. Das war gut so, weil viele Leute, zu denen wir Sicherheitsabstand eingehalten haben, die gibt es nicht mehr oder die sind sonst wo. Ich glaube, dass wir dadurch jedenfalls weitestgehend unbeschädigt geblieben sind. Denn was haben die denn schon gegen Viviane einzuwenden gehabt? Ja, sie ist Hutmacherin. Uiuiui, das ist aber ein echt böses Crime. Ne?
Also, Hutmacherin geht gar nicht. Hutmachen geht gar nicht. Ja, aber ich habe das schon ein paar Mal gesagt, viele verkennen die Arbeit des Corona-Ausschusses. Es geht darum, dass ihr die Informationen zusammenträgt, die Beweise aufzeigt, dass dezentral speichern könnt, dass es nicht vernichtet werden kann und so weiter. Ihr seid nicht primär da, irgendwelche Klagen zu führen, sondern die Beweise zusammen. Das haben viele Menschen da draußen noch nicht verstanden. Dann wiederhole ich das auch immer wieder gerne. Da sind wir gespannt, wie es dann weitergeht. Halt mich auf dem Laufenden, wenn das dann wirklich losgeht, dass man das dann auch medial dann auch verbreiten kann, logischerweise. So, Freitag, das war, glaube ich, auch wieder interessant. Ich habe nur am Rande was gehört. Ich bin sehr gespannt, was du zu berichten hast.
Ja, Freitag haben wir Angefangen mit Professor Desmet, den hatten wir schon mal. Der ist inzwischen in aller Munde. Das ist ein Professor und Psychoanalytiker, Psychotherapist der Universität Gent in den Niederlanden. Ich dachte, der ist in Belgien. Na gut, ich weiß es nicht. Von ihm stammt der Begriff Mass Formation. Er sagt, nein, die sagen jetzt immer alle Mass Formation Psychosis. Ich bevorzuge es, bei dem Begriff Mass Formation zu bleiben. Und auf diesen Begriff, dieses Verständnis dafür, warum so viele Menschen sich offenbar, ja, drastisch formuliert, dreistestens verarschen lassen, auf diesen Begriff haben sich jetzt sehr, sehr viele Menschen verständigt. Unter anderem hat zum Beispiel Robert Malone, der Erfinder der mRNA-Technik, Impftechnik, der ja selbst beschädigt ist, nachdem er sich impfen lassen hat und jetzt immer deutlicher sagt, auf keinen Fall lasst euch impfen, Kinder schon mal gar nicht, macht das auf keinen Fall. Selbst Robert Malone, der ja aus der Industrie kommt, jetzt werfen ihm wieder viele vor, dass er Controlled Opposition ist, also solange ich da keine konkreten Anhaltspunkte dafür habe, glaube ich das nicht. Er jedenfalls sagt, der ist es hier, Matthias Desmet, der ist es. Der liefert uns allen die Erklärung dafür, warum so viele Leute sich benehmen, als hätten sie nicht alle Tassen im Schrank und genau das Gleiche machen, was damals im Dritten Reich die Leute gemacht haben, die dann in die Duschen marschiert sind, weil sie richtig bösartig getäuscht wurden oder schwer verängstigt wurden oder beides. Hier haben wir es offenbar mit einem ähnlichen, nur eben diesmal weltweiten Phänomen zu tun. Dazu hat sich Matthias Desmet geäußert. Er wird, wie gesagt, überall zitiert jetzt. Es ist nicht nur Robert Malone, sondern es sind sehr viele Angloamerikaner, die sich auf ihn beziehen, weil mit dieser Theorie der Mass Formation oder viele sagen, wie gesagt, Mass Formation Psychosis oder Hypnosis, damit kann man es erklären. Das ist sein vorweggenommenes Fazit, die einzige Möglichkeit, die wir hier haben, uns gegen diese seit Jahrzehnten geprobte und geplante Vernichtungsmaschine, also es geht ja sowohl um wirtschaftliche als auch um physische Vernichtung, die einzige Möglichkeit, die wir haben, um uns dagegen zu wehren, ist, diese Mass Formation zu exposen, also dafür zu sorgen, dass das öffentlich wird, dass all das, was uns an, ja, Illusionen über die letzten Jahrzehnte, mindestens 70 Jahre, sagt Michael Swinwood, was uns über die letzten Jahrzehnte als Illusion geliefert wurde von der Politik, von den Mainstream-Medien, all das muss exposed werden. Und wir müssen eine allerdings nicht gewalttätige, also eine gewaltfreie Demonstration unseres Widerstandes liefern, so wie das jetzt hier beispielsweise mit den Spaziergängen passiert. Das ist der effektivste Weg gegen den Totalitarismus. Denn das ist ja was anderes, hat er immer wieder betont, als eine Diktatur. Diktaturen hat es schon immer gegeben. Totalitarismus in dieser Form, den gibt es erst seit dem Beginn des letzten Jahrhunderts. Und der entscheidende Unterschied ist, dass eine Diktatur irgendwann benevolent wird. Also irgendwann haben die ihre Ziele erreicht, hat so ein Diktator seine Ziele erreicht und dann behandelt er seine Leute, solange die sich an die Regeln halten, halbwegs vernünftig. Dann sorgt er für ein halbwegs vernünftiges Leben. Und die Leute fühlen sich teilweise auch in dieser Blase, in der sie sich dann allerdings befinden, wohl. Das ist aber bei Totalitarismus anders. Der Totalitarismus ist inherently self-destructive, hat er gesagt. Also der hat einen eingebauten Selbstzerstörungsmechanismus. Er muss die Menschen auf irgendein gemeinsames Ziel, Feindbild, fixieren. Und das müsste zerstören. Und dann das Nächste, und dann das Nächste. Da kommen wir gleich noch zu, warum das am Ende jeden, der dabei mitmacht, zwangsläufig zerstören wird. Das entscheidende Element, es gibt vier Elemente, wir haben ihn dann gebeten, weil manche hatten das ja gar nicht gesehen, wir haben ihn dann gebeten, diese vier Elemente dieser Massenformation, wie er es nennt, nochmal zu nennen. Das Wichtigste ist, dass viele, viele Menschen sozial isoliert sind, sich sozial nicht wirklich zugehörig fühlen. Und da hat er eine Gallup-Poll, eine Umfrage zitiert, nach der kurz vor Ausbruch der sogenannten Pandemie das Gefühl der Einsamkeit in den USA bei 50% der Menschen vorherrschend war. Die haben keine Verbindung mehr zu irgendjemandem geführt. Theresa May, die war damals Ministerpräsidentin in England, hat sogar ein Ministerium für Loneliness gegründet. Ich dachte, hey, was ist denn das? Ist das ein Witz? Nee, das ist völlig ernst gemeint. Wir haben es aber gar nicht mitgekriegt. Dieses Gefühl, socially isolated zu sein, also sozial isoliert zu sein, das hat über die letzten, sagen wir mal, 3 Jahrhunderte seit Beginn der Industrialisierung, dann kommt noch das Internet dazu, Fernsehen natürlich vorher noch, seit Beginn des 20. Jahrhunderts verschärft, ist dieses Gefühl der sozialen Isolierung immer stärker geworden. Das soll, so sagte er, das entscheidende Element sein, dass man sich sozial isoliert fühlt. Aber es gibt ja noch ein paar andere Elemente. Das zweite Element, das ist nun das Wichtigste, diese soziale Isolierung. Aber das zweite Element, das ist, dass man einen Mangel an Bedeutung hat. Nichts bedeutet mehr was. Es gibt keinen Sinn im Leben. Das irgendwie überschneidet sich das. Aber das eine ist die Isolation, die soziale Isolation. Und jetzt plötzlich, jetzt hast du noch nicht mal mehr, dann siehst du noch nicht mal mehr einen Sinn im Leben. Merkwürdig. Das dritte ist free, es gibt eine Menge, so hat er es gesagt, free floating anxiety, so eine frei vor sich hin wabernde Furcht. Und das Furcht und die führt dann auch zu Aggression. Aber das Entscheidende ist die soziale Isolation. Die musst du ansprechen, wenn du sowas künstlich in Gang setzen willst. Und das hat er uns auch gesagt. Künstlich in Gang gesetzt, dieses Totalitäre wurde es in der Sowjetunion. In Deutschland, im Dritten Reich, ist es eher zufällig entstanden, wurde dann auch ausgenutzt. Und er sagt, typischerweise ist es wohl so, man hat ja nicht so viel, auf was man zurückblicken kann, nur die letzten etwa 100 noch was Jahre. Typischerweise ist es wohl eine Mischung aus beiden. Es wird jedenfalls dann diese Massenpsychose, da hat er das Wort auch benutzt, oder kann benutzt werden, diese Massenpsychose, um die Menschen, die bis dahin sich socially isolated fühlen und keinen Sinn im Leben zu sehen, den kannst du dann Ziel vorgeben. Eins, hinter dem sie sich gemeinsam zusammenschließen können, damit sie endlich einen Sinn haben und damit sie vor allem auch ein Ziel ihrer Aggression haben. Denn die sind ja socially isolated, keinen Sinn im Leben. Also ich brauche irgendwas, an dem ich mich festhalten kann. Dass das alles herbeigeführt worden ist, das hat er jetzt im Einzelnen nicht beschrieben, das haben wir beim letzten Mal aber ausführlich diskutiert. Also zum Beispiel das Internet, die Tatsache, dass du immer mehr persönliche Verbindungen ersetzt durch das Leben im Internet. Bei manchen gibt es ja schon die Internetsucht. Das hat sicherlich maßgeblich dazu beigetragen. Auch die ganze Industrialisierung hat dazu geführt, dass die sozialen Kontakte immer geringer waren. Und das hat man jetzt eben ausgenutzt und einen Weg versucht zu finden, auf den man die Frustration lenken konnte. Das war die Pandemie. Dann hat man plötzlich eine heroic collective battle, hinter der man sich vereinen kann. So eine heldenhafte gemeinsame Schlacht kann man kämpfen. Es gibt eine neue Art von Solidarität. Wenn du dabei nicht mitmachst, dann, also getting the shots, die sogenannten Impfungen zu kriegen, dann gehörst du nicht dazu. Das willst du aber nicht, denn du bist ja socially isolated. Also vereinst du dich in diesem Kampf gegen das Böse, was dir da einer vorspiegelt. Und dann gibt es ein neues soziales Band. Diesmal allerdings, und das ist wichtig, nicht mehr zwischen Individuen, zwischen einzelnen Menschen, sondern nur noch zwischen dem Einzelnen und dieser gesichtslosen Masse, die nur noch dadurch identifiziert wird, dass sie ein gemeinsames Ziel hat, ein gemeinsames Feindbild hat. Er hat es nochmal betont, in der Sowjetunion ist das absichtlich herbeigeführt worden. Bei uns in Deutschland ist es im Dritten Reich wohl eher spontan passiert. Üblicherweise ist es aber eine Mischung aus beiden, so sieht er das hier auch. Das ist eine Art mentale Vergiftung. Da wird ein Mental Intoxication Switch, also so ein Schalter umgelegt, von diesem Zustand der Isolation hin zu einem Zustand der Verbindung. Weil du schaffst ja die Verbindung durch dieses Feindbild. Corona und jeder, der nicht mitmacht, ist dein Feind. Da werden auch künstlich Aggressionen aufgebaut. Wir haben das ja gesehen, diese Blockwart-Mentalität. Ich habe es jetzt wieder im Zug erlebt. Also wenn man einen guten Tag hat und sich sagt, ich könnte mir jetzt mal einen Streit leisten, jetzt werde ich ihm mal zeigen, wie absolut bescheuert sie ist. Dann kannst du dich auf so eine Diskussion einlassen. Aber wenn du sagst, ach nee, du, ich habe jetzt was Wichtigeres zu tun, dann sagst du immer, ja, ja, ist okay, ja, ja. Ach so, das ist abgelaufen, ja, ja, ist okay, muss ich wohl ein neues machen. Obwohl du ja genau weißt, die redet nur Stuss. Also diese Blockwart-Mentalität ist gezielt herbeigeführte Aggression. Die Frage ist, ob wir uns darauf einlassen. Mhm. In der Regel sollten wir es nicht tun, weil die Kämpfe, die sich lohnen, sind nicht gerade die hier. Ja. Also mentale Vergiftung. Aggression wird dabei künstlich hervorgerufen. Und diese Menschen, insbesondere die 30%, über die wir ja schon mehrfach gesprochen haben, die nehmen absolut nichts mehr wahr. Und es lohnt sich auch nicht, sich mit denen zu streiten, weil die nehmen eben nichts mehr wahr. Also kann man seine Energie besser woanders hinpacken und einfach nur sagen, ja, du hast recht und alles ist gut und muss ja nicht gleich so weit gehen, dass du sagst, nimm deine Tabletten, dann wird es erst recht wieder gut, aber nicht drauf eingehen.
Aber das würde heißen, das heißt, der Mensch wird zuerst isoliert, das haben sie geschafft mit den verschiedenen Maßnahmen, vor allem bei den älteren Menschen, mit den Lockdowns generell. Dann merkst du langsam, hey, ich habe das Leben hat gar keinen Sinn irgendwie, oder? Und dann kommt irgendjemand und bringt dir ein Ziel, wie du gesagt hast, das macht schon Sinn für mich. Und du hast ein Ziel, aber nicht die Verbindung mit den Menschen, sondern du hast das Ziel und du laufst wie eine Herde Schafe diesem Ziel hinten nach und fühlst dich noch gut dabei und sagst, nieder mit diesen Impfverweigerer.
Exakt, exakt. So radikal sind natürlich nur diese 30%. Die findest du ja auch in der Politik. Also wir haben ja etliche Politiker, die, wo du auch denkst, also, na gut, du hättest eigentlich im normalen Leben nie ernst genommen. Wir haben uns ja fast alle, die wir beispielsweise in die Basis eingetreten sind, wir haben uns ja für Politik gar nicht mehr interessiert, weil für uns schon lange feststeht, dass die Politiker, die wir die letzten 20 Jahre, sagen wir mal, erlebt haben, allesamt weder Hirn noch Verstand noch eine Biografie haben. Aber der Irrtum, den wir unterfallen oder unterlegen waren, ist der, dass wir geglaubt haben, es spielt keine Rolle, weil wir führen unser eigenes Leben. Nee, nee, nee. Jetzt müssen wir unser eigenes Leben führen. Jetzt müssen wir und werden wir unsere Parallelgesellschaft aufbauen, aber in dem sicheren Wissen, dass das, was die da machen, mit uns nichts mehr zu tun hat, sondern totalitärer Scheiß ist, auf den man sich nicht einlassen darf. Es wäre nicht so weit gekommen, wenn wir früher reagiert hätten. Auch ich. Ich habe mitgemacht. Ich habe auch gesagt, zu meiner Frau gesagt, pass auf, Inka, weg hier aus Nazi-Deutschland, so habe ich das empfunden, weg hier aus Nazi-Deutschland, lass uns das da draußen in den USA machen, da gibt es dann Leute, wie inzwischen wissen wir es ja, Tony Roman und andere, die noch bestimmte Werte aufrechterhalten. Das ist bei uns in Deutschland auch möglich, die einzelnen Leute gibt es ja, jetzt zum Beispiel in der Partei findest du sie ja, auch anderswo im Widerstand findest du die, aber der generelle Eindruck war schon der, dass es in Deutschland besonders schlimm ist, weil man faktisch auch unsere Identität, ich will nicht sagen ausgelöscht hat, aber schwer beschädigt hat, weil die meisten Deutschen wagen es ja nicht, den Mund aufzumachen, weil sofort heißt es, das hört sich aber ganz nach Nazi an. Ne? Ja, also er hat, gerade wo du es ansprichst, weg von der individuellen Verbindung, ist das Individuum nur noch connected mit dieser gesichtslosen Masse und deren Ziel. Da sagt er, ja, der Orwell hatte recht, das erste Opfer des Totalitarismus ist immer die Liebe. Na, sowas denkt man sich, ne? Ja klar, wenn du keine individuellen Verbundenheiten mehr hast, sondern das Individuum immer nur Teil der Masse ist, wie soll denn da noch eine individuelle Verbindung und nur das ist ja, gibt ja überhaupt eine Grundlage für Liebe, wie soll das denn überhaupt noch entstehen? Geht nicht mehr. Hier geht es um Entmenschlichung, Dehumanization, sagt er, Entmenschlichung. Deswegen ist das ja auch zwangsläufig, dass das Ganze dann übergeleitet wird in den Transhumanismus, weil man nur so verhindern kann, dass Menschen eben Menschen sind und sich gegenseitig zum Beispiel helfen und stützen können und sich zuhören und so weiter. Das geht nur, indem du diese individuellen Verbindungen kappst.
Es ist natürlich ein Punkt, den ich noch sehe, aber dass man nicht vergessen darf, diese Menschen, die haben das Gefühl, sie machen was Gutes, sie sind die Helden, weil sie ja da das pushen. Plus, die haben gar keinen Bock, etwas Neues, etwas anderes aufzubauen, sondern sie wollen diese alte Welt zurück, weil die gar nicht daran glauben, dass die Welt gar nicht gut ist und sie dieses Verantwortungsgefühl gar nicht empfinden. Das ist ja das, was das System mit uns gemacht hat. Nicht mehr selber denken, einfach laufen. Und da war ich auch ein Teil des Spiels. vor 2, 3 Jahren oder so habe ich auch noch anders gedacht als heute. Und heute muss ich sagen, hey, zurück in die Eigenverantwortung, zurück in die Eigeninitiative. Jeder Mensch ist ein kleines Zahnrad von diesem Uhrwerk. Wenn wir das
Absolut.
miteinander wieder hinkriegen, ich glaube, dann sind wir auf dem richtigen Weg und dort müssen wir alle hin.
Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass jeder für sich selber erkennt, was uns ausgetrieben wurde oder versucht wurde, uns auszutreiben. Dass jeder für sich selber erkennt, dass er ein eigenes Kraftwerk ist, dass er keine Angst haben muss, seine Ideen mal zu äußern. Ich war gestern auf dem Landesparteitag der Basis in Hamburg.
Ja.
Und da hatte irgendjemand zwischendrin, ich glaube, das war sogar mal im Rahmen so einer, so einer Vorstandssitzung, die wir gemacht haben, hat da irgendjemand gesagt, ich bin ja nur ein einfaches Parteimitglied. Da hatte jemand bei uns aus dem Vorstand gesagt, nee, 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 so geht das nicht. Das ist der ganz falsche Weg. Hier ist niemand nur ein einfaches Parteimitglied. Und wenn, dann sind wir es auch, ne? Auch die Vorstände. Aber das ist die typische Haltung, nicht nur in der Partei oder in Deutschland oder in Frankreich oder sonst wo. Das ist die typische Haltung in den meisten Ländern. Nicht überall, nicht in Afrika, nicht in Indien vielleicht. Aber in den meisten Ländern, in den meisten westlichen Ländern, ich bin ja nur ein kleines Rädchen, ich spiele keine Rolle. Falsch. Wir hier im Widerstand, wir sind die, wo wirklich alle eine Rolle spielen. Weil sonst wären wir ja nicht im Widerstand. Sonst würden wir die eingetretenen Pfade weitergehen, anstatt eigene Ideen zu entwickeln, selbst zu hinterfragen. Das heißt, bei uns gibt es das Potenzial für echtes Neues, für ein neues, was weiß ich, Wirtschaftssystem, Bildungssystem, Justizsystem und so weiter. Bei denen nicht. Die sind doch nur Empfehlsbefänger. Bei denen ist das Gehirn schon lange ausgeschaltet. Bei manchen springt es vielleicht noch an, aber bei den allermeisten ist es vorbei. Und das ist das Entscheidende, dass jeder von uns weiß oder zumindest für möglich hält, dass er eine gute Idee haben könnte. Wenn er sie nämlich nicht äußert, weil er glaubt, ich bin ja nichts wert, dann wird möglicherweise ein Geniestreich nicht mal erkannt.
Ja? Genau.
Und das darf auch nicht dazu führen, das haben wir auch gestern angesprochen, das darf auch nicht sein, dass man denkt, ja, der ist ja Professor oder Doktor sonst irgendwas oder er ist ja der Oberspezialist in irgendwas. Ich meine, die kaputten Typen, die im Moment als gekaufte Wissenschaftler durch unsere Talkshows gurken, also die beanspruchen ja alle für sich besondere Kenntnisse. Unsere Außenminister ist nun weiß Gott zu dumm, einen Eimer Wasser umzukippen. Da muss doch keiner Hemmung haben. Da weiß doch jeder, dass was diese Leute können, das ist auch mit einem gesunden Menschenverstand sofort durchschaubar. Also das können wir alle 10-mal besser.
Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, mal den Leuten aufzuzeigen, wie wir verarscht werden von diesen Menschen. Ich habe da ein Video gefunden, es geht, glaube ich, 2 Minuten. Schaut euch das mal an, ich glaube, das sagt alles.
Vertrauen ist das höchste Gut in dieser Pandemie.
Eine Boosterimpfung für alle wäre jetzt auf keinen Fall sinnvoll. Wir haben zum einen keinen medizinischen Grund, den Booster für alle jetzt anzubieten, weil die Impfung für die unter 65, 70-Jährigen noch wirksam ist, sehr gut wirksam
ist. Aber es ist klar seit ein paar Monaten, dass wir halt jeden Erwachsenen boostern müssen.
Seit ein paar Monaten.
Ein paar Monaten ist das klar. Das ist klar.
Eine Impfpflicht können wir nicht durchsetzen. Also zum einen haben wir versprochen, dass es keine Impfpflicht gibt. Daran muss man sich als Staat dann auch halten.
Ich glaube, wir kommen bei der Corona, also Pandemie langfristig an einer Impfpflicht nicht vorbei.
Ich finde, es wäre falsch, wenn jetzt eine Debatte beginnt über Impfpflichten und Ähnliches.
Deshalb sind auch sehr weitreichende Entscheidungen möglich, wie zum Beispiel die Vorbereitung, dass wir einrichtungsbezogen für Beschäftigte sagen, in alten Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern, dass dort die Beschäftigten geimpft werden sollen und dass wir den Weg öffnen für eine Gewissensentscheidung der Abgeordneten im Deutschen Bundestag über eine allgemeine Impfpflicht.
Und dort gibt das Paul-Ehrlich-Institut ja wöchentlich auch eine Übersicht. Und die ist bis hierhin sehr, sehr ermutigend, weil eben von nicht erwarteten Nebenwirkungen wir bisher bei den 3 zugelassenen Impfstoffen so gut wie keine sehen. Also zuerst einmal, ich würde mich und werde mich, auch wenn ich dran bin, gerne mit dem AstraZeneca-Impfstoff sofort impfen lassen.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, aufgrund einer aktuellen Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts setzt die Bundesregierung die Corona-Impfung mit AstraZeneca vorsorglich aus. Hintergrund sind neu gemeldete Fälle von Thrombosen der Hirnvenen, die in zeitlichem Zusammenhang mit einer AstraZeneca-Impfung stehen. Und ja, ob man sich impfen lässt oder nicht, das ist eine persönliche, eine freie Entscheidung.
Wir hätten viel früher diese Konsequenz im Umgang mit ungeimpften Bürgerinnen und Bürgern an den Tag legen müssen. Denn sie treffen ihre Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, eben nicht nur mit Folgen für sich selbst.
Und wer sagt, dass eine der wirksamsten und sichersten Impfungen, auch was die Impfreaktion und Nebenwirkungen angeht, die es in der Menschheitsgeschichte jemals gegeben hat, made in Germany übrigens, wer sagt, dass die nichts nützt und nicht wirkt, der führt einfach die Leute nicht nur an der Nase herum, der betreibt ein ganz gefährliches Spiel in dieser Pandemie. Das ist das.
Nun, natürlich ist es richtig, dass auch Geimpfte Teil des Infektionsgeschehens sind, zumal bei dieser Inzidenz. Und das ist ja in Wahrheit auch Teil unseres Problems in dieser vierten Welle, die Erkenntnis, die noch relativ neue Erkenntnis, dass auch Geimpfte nach einigen Monaten wieder stärker am Infektionsgeschehen teilnehmen, sich anstecken können und andere anstecken.
Und auch dieses Gerede, dass diejenigen, die nicht geimpft sind, abgesehen davon, wir haben überhaupt keinen Impfstoff, aber gehen wir mal von dem
Vertrauen ist das höchste.
Also, ich weiß nicht, ich finde es noch wichtig, es sind doch ab und zu wieder Menschen dabei, die vielleicht noch nicht so lange bei uns sind oder auch diejenigen, die bei der Polizei sind oder regierungstreu sind. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen. Also wenn man diese, was sind das, 2 Minuten 45 schaut, das sagt eigentlich sehr, sehr viel aus über diese Pandemie. Ich glaube, es ist auch wichtig, so wie das diese anderen Medien das immer wiederholen mit dieser Panik und Angst und Panik und Angst, müssen wir immer wieder mit Fakten kommen, Fakten und Fakten, weil genau das dürfen wir nicht vergessen, weil das hat letztes Mal Buddha auch gesagt, wir müssen auch wieder diese alten Sachen rausnehmen, die gehen in Vergessenheit und das dürfen wir nicht zulassen, weil das ist schnell weg vom Fenster und das immer wieder, hey Leute, damals haben sie das und das gesagt und darum finde ich so Videos sehr, sehr wichtig und da könnt ihr selber sagen, ja, wir werden verarscht. Es ist leider so. Du hast stumm. Sag mal was.
Ja, also es ist, gerade auch aus dem Video, es ist einfach unübersehbar. Ja, was für ein wirklich gequirlter Scheiß, den die da von sich geben. Also man kann das natürlich auch mit freundlichen Formulierungen versuchen, freundlicher sich anhören zu lassen. Aber wozu? Warum soll man diesen Blödsinn noch in irgendeiner Weise versuchen, mit Vernunft zu erklären? Vernunft ist das nicht. Das ist gezielte Idiotie und das ist Teil dieser psychoterroristischen Maßnahmen. Das dient alles dazu, die Menschen zu verwirren, sodass sie am Ende machen, was man ihnen sagt, weil sie keinen klaren Gedanken mehr fassen können.
Ja, absolut.
Teile, nicht alle, wir ja nicht. Ne? Ja, wir haben dann wissen wollen von Professor Desmet, woran kann man eigentlich erkennen, wer verantwortlich ist? Weil die Typen, die du da eben gezeigt hast, man hat nicht das Gefühl, dass sie in irgendeiner Weise verantwortlich sein können. Auf den ersten Blick jedenfalls nicht. Es gibt ja da verschiedene Theorien. Ich hatte da noch meine alten Vorlesungen, die ich hier an der Uni gehalten habe, zum amerikanischen Recht ausgebuddelt, im Strafrecht. Das ist bei uns nicht wesentlich anders. Im Strafrecht spielt sich fast der gesamte Krieg im Gericht ab auf der Ebene der Entschuldigung. Also du hast eigentlich nur 3 Ebenen. Strafrecht finde ich jedenfalls sehr simpel. Erstens ist der Tatbestand erfüllt. Mord oder sagen wir mal Totschlagparagraf, Tötung eines anderen Menschen ist Totschlag. Wenn das auch noch aus niederen Beweggründen geschieht, dann ist es eben Mord. Aber Tötung eines anderen Menschen ist in der Regel leicht zu sehen. Da ist einer, der ist tot und da steht einer daneben, der hat noch ein Messer in der Hand. Und das hat vorher in dem Toten gesteckt. Also an dem objektiven Teil kommst du nicht vorbei. Dann guckst du nach, hat er das wirklich gewollt? Hat er also das Messer genommen und wirklich benutzt? Dann hast du, und das auch so benutzen wollen, dann hast du auch den subjektiven Tatbestand, also er wollte das. Die zweite Ebene ist Rechtfertigungsgründe. Gibt es irgendwelche Rechtfertigungsgründe? Der wichtigste ist vielleicht Notwehr. Nun, wenn das ein Kind ist, was da getötet worden ist, dann fällt Notwehr schon mal flach. Die dritte Ebene, und da spielt sich alles ab, das sind die Entschuldigungsgründe. Ist dann, hat er, und die Amerikaner machen das ganz simpel, die sagen, hat er erstens gewusst, was er tut, und hat er zweitens kontrollieren können, was er tut. Diese beiden Sachen sind es, um die es geht. Die berühmte McNaughton Rule oder New Hampshire Rule, ist egal. Also das sind die beiden ganz groben Eckpfeiler, an denen man sich orientieren kann. Und da hat er interessanterweise, ich meine, Psychologie ist ja wesentlicher Bestandteil des Strafrechts. Wenn du auf dieser Ebene bist, dann hast du fast immer irgendwelche psychologischen Gutachter dabei. Und dann hat er interessanterweise hingewiesen auf, ich meine, ja, Freud war das. Und Freud hat gesagt, Du bist verantwortlich für dein Unterbewusstsein. Klingt auf den ersten Blick paradox. Ne? Mhm. Wie kann man dafür verantwortlich sein, wenn da irgendwas im Unterbewussten los ist? Aber er meint das so. Er sagt, selbst Leute, die hypnotisiert sind, von denen man also glaubt, die wissen gar nicht mehr so richtig, was sie tun, die würden im Zustand der Hypnose trotzdem nicht über ihr eigentliches, auch im bewussten Zustand geltendes Wertesystem hinausgehen. Die würden also immer noch keine Kinderschänder werden, die würden immer noch keinen Menschen erwürgen, die würden immer noch keinen Menschen beklauen. Und das ist der Grund, warum er sagt, die, die du da eben gezeigt hast, die sind alle verantwortlich. Auch nach meiner Meinung. Strafrechtlich, soweit sie überhaupt so weit kommen. Ne? Es wird ja nach meiner Meinung hier ein etwas anderes Großreinemachen kommen. Und wenn dann noch einige von denen übrig bleiben, dann müssen wir uns mit denen im Straf- und im Zivilgericht befassen. Aber die sind auf jeden Fall verantwortlich für ihr Handeln und kommen aus der Nummer auch nicht mehr raus. Wolfgang hat sich dann eingeschaltet und hat gesagt, naja, was die hier machen, ist ja eben nicht nur scheinbar objektiv ein neues Ziel für die Isolierten und Orientierungslosen, so einfach sieht es ja wohl aus, zu schaffen und dann auch noch möglicherweise Hass auf die zu lenken. Na gut, wir wissen das ja, ne? Wir sind alle rechts-rechts-Nazi-Nazi. aber Wolfgang sagte ja, so einfach geht das ja nicht. Du kannst ja jetzt nicht auch noch auf die ganzen Helden losgehen. Wie geht das denn? Die Sporthelden zum Beispiel. Ne? Das jüngste Beispiel ist Djokovic, der da in Australien sagte, ey, ich mache nicht mit. Ja, jetzt kommen die Ersten und sagen, Controlled Opposition. Alles ist möglich, aber solange ich nichts Konkretes dafür habe, glaube ich das eigentlich eher nicht. Jedenfalls hat Wolfgang im Prinzip ja recht. Du kannst nicht all diese Helden beschädigen und jeden Einzelnen, wenn er sich öffentlich äußert, so wie auch Joshua Kimmich oder so, kannst du nicht jeden Einzelnen zum Nazi-Nazi-Rechts-Rechts machen. Das ist dann selbst für diejenigen, die bis dahin mitgemacht haben, für viele von denen einfach eine Nummer zu viel.
Ja, da habe ich heute mit Bernie noch kurz ein Live-Interview gehabt in Australien. Djokovic hat man anscheinend, weil es ja Unruhen geben könnte, wegen ihm hat man ihn des Landes verwiesen. Das hat eigentlich gar nicht mit seinem Impfstatus zu tun, hat man dann so gesagt. Und da muss ich auch sagen, man hat auch geschrieben, dass er ja sehr esoterisch ist und so ein bisschen auch wieder in die rechte Schiene gedrückt. Das ist wieder typisch Framing, das kennen wir. Und das ist unglaublich. Wir haben schon habe auch ein Video gezeigt, die erste Sportlerin, die mit Atembeschwerden nicht mehr weiterspielen konnte. Die ist, und man sagt ja ganz klar, alle, die jetzt dort spielen, sind doppelt gespritzt. Also ich bin gespannt, wie das weitergeht. Da müssen wir gut beobachten, ob es noch weitere Fälle geben wird. Ich bin gespannt und dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Ich mag das niemandem gönnen, aber es vielleicht braucht es das, dass die Millionen von Menschen da zuschauen und wenn da irgendjemand vielleicht mal umfällt, sagt, hey, Moment mal, das hatten wir doch noch nie, was ist denn da los?
Ja, es ist am Ende, so tragisch es ist und so furchtbar das ist, es ist am Ende der Bodycount, der den Unterschied machen wird. Also irgendwann ist der Berg der Nebenwirkungen und der Leichenberg, so bedrückend das klingt, so hoch, dass den niemand mehr unter den Teppich kehren kann. Und der Gestank ist auch nicht mehr zu überriechen.
Absolut.
Also es ist schlimm, aber das ist es, was jetzt gerade auch die schon Geimpften, die jetzt plötzlich wieder zu Ungeimpften gemacht werden, wenn sie sich nicht den nächsten Schuss verpassen lassen, was jetzt gerade auch die Geimpften, die bis hierhin vielleicht schon gezweifelt haben, aber jetzt auf die Palme bringt. Das ist es, was uns am Ende und nicht am Ende in ein paar Monaten, sondern relativ schnell, glauben wir, weil die Dinge überschlagen sich jetzt wirklich. Ne?
Wenn wir schon beim Status sind, übrigens Genesene in Deutschland, muss euch leider mitteilen, es zählt nicht mehr 180 Tage, sondern nur noch 90 Tage. Mhm. Und das ist auch dann relativ, weil 28 Tage musst du zurück abziehen. Das heißt, effektiv sind es 2 Monate, die der Genesenenstatus noch zählt. Und wir wissen ja, und ich glaube, da hast du auch einige Experten interviewt, dass die natürliche Immunität mit Abstand das Beste und das Längste ist, was ein Mensch haben kann. Und jetzt reduzieren sie das auf 2 Monate, respektive auf 3, aber das zählt nur 2. Es ist ein Skandal sondergleichen. Müsst ihr mal vorstellen, ich weiß, dass es da Studien gibt, dass du Antikörper hast nach Monaten und sogar nach einem Jahr. Und jetzt reduzieren sie das. Wieso? Ja, ist ja logisch. Die wollen natürlich noch mehr Druck aufbauen für diese Spritze und es ist ein absolutes No-Go. Und ich bin mal gespannt, was jetzt da die einige sagen, ja, ich komme jetzt noch mit 180 Tagen durch und sage, ups, doch nicht. Was machen die jetzt? Die müssen sich spritzen lassen, sonst ist das Zertifikat ist dann weg.
Das ist der Moment, wo sich auch diese Leute dann fragen lassen müssen, und viele tun das bereits, wozu das alles? Ne? Mike Yeadon hat das ja sehr, sehr, sehr deutlich formuliert. Und man kann nur noch mal sagen, wenn einer sich da qualifiziert äußern kann, dann ja wohl er oder Robert Malone oder Peter McCullough, aber auch Wolfgang Wodak, aber auch Bhakti. Aber Mike kommt direkt aus der Industrie, ja, und er sagt, natürliche Immunität ist jeder anderen Form der Immunität weit überlegen. Und hier dürfen wir eins nicht vergessen. Ich meine, ich preaching to the choir hier sozusagen. Du weißt ja sowieso Bescheid und die Zuschauer auch. Aber wir wissen doch, dass dieser Impfstoff keiner ist. Denn das zentrale Element eines Impfstoffs ist, dass er immun macht. Das heißt, ich selber kriege die Krankheit nicht und ich kann sie auch nicht mehr übertragen. Sterile Immunität heißt das. Und genau das tut doch keiner dieser sogenannten Impfstoffe. Das sagen sogar die Hersteller. Na, aber es sind so viele Fakten hier, unbestreitbare Fakten, die man in jedem Gericht durchbringen wird, wenn es nicht gerade nur Feiglinge sind, die da sind, ja, so viele unbestreitbare Fakten, dass es schon wieder unfassbar ist, für diejenigen, die dem Ganzen auf den Leim gehen, dass diese Fakten nicht im Gericht gehört werden. Ja. Aber es kommt. Und der zentrale Punkt, du hast es eben genau richtig angesprochen, der zentrale Punkt ist die natürliche Immunität. Wenn ich die habe als Genesener, dann habe ich diese T-Zell-Immunität, weil mein Immunsystem kennt jetzt dieses Virus und kann sich jetzt dagegen wehren. Sogar in fast allen Fällen einer Mutation, hat Mike Yeadon uns erzählt, weil diese Mutationen eben immer nur ein bisschen abweichen. Sogar in fast allen Fällen einer Mutation kann das Immunsystem das noch immer erkennen. Auch vorangegangene Erkrankungen mit einem ähnlichen Virus, das ist dann die Kreuzimmunität, das erkennt das Immunsystem auch, aber nicht ein Impfstoff. Wohlgemerkt, diese Impfstoffe sorgen überhaupt nicht für Immunität. Aber wenn sie es würden, dann würden sie jedenfalls die Omikron oder die Delta oder Morgellon oder keine Ahnung was, volle Rückwärtsvariante sowieso nicht schaffen. Und insofern muss dann irgendwann jeder sagen, muss ich jetzt alle 2 Tage eine Impfung haben oder so? Also dieser Punkt der natürlichen Immunität, der muss in den Gerichten durchgefochten werden, in den Gerichten, wo es geht. Es wird auch irgendwann in Deutschland gehen, aber ich habe es ja ein paar Mal schon gesagt, die deutsche Justiz ist eine besonders kaputte Justiz, die sich allerdings schon immer den riesigen Heiligenschein aufgesetzt hat, dass bei uns angeblich die Ausbildung die beste ist. Blödsinn. Unsere Ausbildung ist so scheiße wie fast nirgends.
Also es ist ein wichtiger Punkt in Bezug auf die Definitionen, die zum Beispiel, was ist eine Pandemie? Was ist eine Herdenimmunität? Diese Definitionen wurden geändert von der WHO und das vor gewisser Zeit vor der Pandemie. Könnt ihr nachlesen, sehr wichtig. Und dass plötzlich eine natürliche Immunität schon fast gar nicht mehr gibt. Man hat ja früher gesagt, man braucht 50-60% Durchseuchung und dann ist man durch. Dann gibt es auch keine Gefahr mehr für den Rest der Bevölkerung. Das war bei jeder Grippewelle so. Und jetzt reden die von 70-90% Impfquote. Die haben nicht alle Tassen im Schrank. Du hörst keinen einzigen Satz mehr über natürliche Immunität. Also müsst ihr das mal vorstellen. Es gibt doch täglich Menschen, die sich anstecken, die keine Spritze haben und die sind einfach dann, haben die natürliche Immunität. Und das ist schon seit 2 Jahren. Bhakti hat auch gesagt, es gibt eine Kreuzimmunität, wie du vorher angesprochen hast. Da gibt es auch Tests, das könnt ihr auch nachlesen, dass sie die einander kennen. Und dann das unproblematisch ist. Und er hat sogar gesagt, er schätzt bis zu 70% der Bevölkerung ist immun. Und das wird alles unter den Teppich gewischt. Und dann heißt wieder, ihr seid Schwurbel und habt keine Ahnung.
Ja, und das ist 70%, das ist mehr, als man braucht, um die Herdenimmunität zu bekommen. Absolut. Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass hier einfach manipuliert wird. Hier wird gelogen und manipuliert. 2 Dinge hat die WHO verbockt unter der Führung, der faktischen Führung der Verbrecher, die da am meisten Geld spenden. Einmal die Umdefinierung der Pandemie, um die Schweinegrippe, die eine milde Grippe war, zu einer Pandemie zu machen. Das haben wir schon oft besprochen. Von den 3 ursprünglichen Elementen eine weltumspannende Krankheit, die viele schwere Krankheitsfälle zur Folge hat und viele Todesfälle. Da wurden die beiden letzten Elemente weggeschossen und es blieb dann nur noch übrig eine weltumspannende Krankheit, die dann eben jede Grippe sein kann. Und dasselbe haben sie jetzt gemacht mit der Herdenimmunität. Sie haben gesagt, Herdenimmunität kann man durch natürliche Immunität gar nicht mehr erreichen. Das ist so, als wenn man sagen würde, die Sonne geht gar nicht mehr morgens auf, sondern das ist der Mond. Also viel blöder geht es nicht, aber diese dummdreiste Art, wie wir sie eben von Klaus Lauterbach und Co. kennen, die scheint im Rahmen dieser dieser Mass Formation, da scheint sie zu funktionieren, aber eben nicht bei allen. Er hat, Professor Desmet hat es auch noch ein bisschen weiter betont, wie wir hier wieder rauskommen, nochmal gesagt, wir müssen das alles exposen, wir müssen es deutlich, deutlich ansprechen, so wie du es eben mit dem Video gemacht hast, um den Level of Destruction, den wir ja auf jeden Fall haben und auch weiter haben werden, zu minimieren. Nicht auf keinen Fall in den Untergrund gehen und nichts mehr machen, sich verstecken. Das ist dann genau der Boden, auf dem die mit ihrem Totalitarismus weitermachen können. Die, und auch keine Violence, keine Gewalt. Er sagt, die Führer, die ja in Wahrheit nur Marionetten sind, die mögen jetzt versuchen, um ihre komische Weltregierung hinzukriegen, die mögen versuchen, auf nationaler Ebene möglichst viele Unruhen hinzukriegen, damit in der, auf der nationalen Ebene, ich meine, bei uns ist ja besonders leicht, die Bevölkerung sieht, das sind ja Spasten, die können ja nichts. Muss ja nur auf Baerbock oder Klabauterbach gucken. Die anderen kennt ja sowieso keiner. Die haben sie wohl irgendwo aus dem Kindergarten rausgeholt und gesagt, guck mal hier, du spielst jetzt die Rolle. Naja. Also, das darf nicht passieren. Wir dürfen auf diese Nummer, auf diese Aggression dürfen wir nicht reinfallen, sondern wir müssen uns auf das besinnen, was du vorhin angesprochen hast. Wir brauchen gar keine Führer. Wir können das alles ganz alleine. Wir machen das in unserer Region, in unserer Familie, in unserer Community und wir vernetzen uns, tauschen dann die besten Ideen untereinander aus. Die Führer mögen versuchen, uns zu immer mehr Aggressionen aufzuhetzen, aber Beispiel Macron, es funktioniert nicht mehr. Macron hat ja massiv gegen die Ungeimpften gewettert und massiv zu Straftaten und Gewalt gegen Ungeimpfte aufgerufen, aber die Bevölkerung macht nicht mehr mit, auch nicht die Geimpften, weil sie sehen können, das ist alles Quatsch. Es passiert ja gar nichts, sondern wir sind plötzlich selber wieder die Ungeimpften. Das ist so absurd. Ja, danach. Und nochmal, wichtig, 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 das Besondere am Totalitarismus, anders als bei Diktaturen, ist, die sind auf Selbstzerstörung ausgerichtet. Mhm. Er hat das am Beispiel der Sowjetunion, wo es ja gezielt zu einem Totalitarismus gekommen ist, gesehen. Du konntest oder kannst auch die Französische Revolution nehmen. Du suchst dir einen Feind aus. Es geht uns allen schlecht und wir brauchen Feind. Das ist dann die herrschende Klasse. Das waren dann die, die man alle geköpft hat. Also der Adel. In Russland auch. Da hat man die Zarenfamilie ermordet. Das war ja kein faires Verfahren oder sowas, sondern sie wurden einfach ermordet. Aber das war nicht das Ende des Totalitarismus. Man brauchte, um die Bevölkerung zusammenzuhalten, um diese Massenformation aufrecht zu erhalten, den nächsten Feind, sodass man dann irgendwann auch die Bauern und die Goldschmiede umgenietet hat und Stalin, ich glaube, 50% seiner eigenen Parteimitglieder ermordet hat. Also es ist ganz klar, das ist selbstzerstörerisch. Und wir müssen allerdings dafür sorgen, dass möglichst der Schaden gering gehalten wird, nicht nur bei uns, an uns kommen sie sowieso nicht ran, aber auch bei den anderen. Das ist schon eine Frage der, ja, der Menschlichkeit. Ne? Wir dürfen nicht einfach dastehen und sagen, naja, ich habe jetzt hier meine Parallelgesellschaft aufgebaut, wir haben jetzt unsere Krankenhäuser, sollen die doch zur Hölle fahren. Das darf nicht passieren, sondern dann verlieren wir genau das, worum wir eigentlich kämpfen müssen, nämlich die Menschlichkeit. Ja, danach haben wir Ricardo Bosi gehabt. Das ist ein sehr interessanter Mensch. Er ist Anführer der australischen Partei Australia One. Die hat er gegründet, um gegen den Globalismus zu kämpfen. Er ist ein früherer Oberstleutnant der australischen Armee, der Special Forces. Und so sieht er auch aus. Also ich habe ihn in Interviews, in Videos gesehen. Da stand er auf irgendeinem Podium vor einer ziemlich großen Menge mit Kampfuniform, Camouflage. Und aber in ganz ruhiger Manier hat er da seine Position vertreten, so wie auch bei uns. Sehr beeindruckend. Also es ist jemand, mit dem du dich nicht ohne weiteres anlegen würdest. Es ist gleichzeitig jemand, wo du weißt, wenn der neben mir steht, dann kann er sich nicht nur auf mich verlassen, sondern ich kann mich auch auf den verlassen. Der fällt einfach nicht um. Aber vor allem ist er ein intelligenter Mann. Und er sagt, was diese Partei eigentlich möchte. Und der Unterschied zwischen ihm und Bernie ist immer fröhlich, wenn er darüber berichtet, dass da jetzt sämtliche Leute in Australien ermordet werden. Aber er zeigt nie das Licht am Ende des Tunnels. Das hat er hier aber gemacht. Er hat gesagt, ja, das stimmt. Die versuchen hier das als Testbett zu nehmen, Australien. Aber hier tut sich immer mehr. Obwohl hier Tausende von Dollar an Strafen für die Teilnahme an Demos zu zahlen ist, nehmen immer mehr Leute an Demos teil. Und was er erreichen möchte mit seiner Partei ist, dass die Menschen sich selbst auf ihre eigenen Fähigkeiten wieder besinnen, genau das, was du eben auch angesprochen hast, also zurück zu den Wurzeln, zurück zur Familie, Community, zu der Region. Wir können uns selbst regieren. Wir brauchen niemanden, der uns sagt, was wir zu tun haben. Dass es eine soziale Vernetzung gibt, ein soziales Miteinander, eine Verbundenheit gibt, socially coherent und moral competence. Ich weiß nicht, wo er es her hat. Ich glaube nicht, dass er das von Georg Lind hat, der leider verstorben ist, der Professor, der das bei uns immer und immer und immer wieder erzählt hat. Moral competence, aber er hat genau diese Moralkompetenz verstanden. Und zwar genauso, wie Georg Lind die immer propagiert hat, nämlich die Fähigkeit, anstatt blind Befehle zu befolgen, die Fähigkeit, Fragen zu stellen. Hm. Und die Fähigkeit, dich mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen, anstatt einfach draufzuhauen. Also Dinge zu hinterfragen, sagt er, das ist extrem wichtig. Die Leute müssen die Dinge hinterfragen, weil sie nur so feststellen können, dass sie belogen wurden. Und auch nur so dann feststellen können, dass sie selbst in der Lage sind, sich um ihr eigenes Schicksal zu kümmern.
Fragen stellen, ja, gutes Stichwort. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon gesagt habe. Wenn es wirklich um Gesundheit gehen würde, dann würde man doch die Präsidenten und die Gesundheitsminister zusammennehmen und sagen, hey Leute, jetzt nehmen wir die besten Experten, die wir haben, auch kritische Stimmen, egal was. Es geht um die Gesundheit der Bevölkerung. Die setzen wir alle in einen großen Saal, schließen die ein und lassen die so lange, bis sie einen Konsens gefunden haben, für zwei Fragen zu beantworten. Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage, kann ein PCR-Test eine akute Infektion feststellen, ja oder nein? Meine zweite Frage würde sein, gibt es beim SARS-CoV-2 ein Reinisolat? Nur die zwei Fragen. Dann sollen sie sich die Köpfe einschlagen, egal was sie machen, und die sollen dann mit einem Konsens, mit evidenzbasiert, wissenschaftlich bewiesene Antworten rauskommen. Und wenn das wirklich im Sinne des Präsidenten und der Gesundheitsminister ist, im Sinne des Volkes, dass es am besten geht, weil das sind die zwei wichtigsten Fragen, finde ich, dann ist die Pandemie meiner Meinung nach morgen vorbei.
Ja, Fragen stellen und dann die richtigen Antworten dafür finden. Das führt dazu, dass du feststellst, dass das, was wir von der Mainstream-Presse und von der sogenannten Politik hören, alles von vorne bis hinten erlogen ist. Ricardo Bosi hat, also er sagt, alles muss hinterfragt werden. Die meisten Menschen in Australien sind wohl von den Globalists, er sieht schon die Globalists als die eigentlichen Feinde, also die Typen, die mit ihrer Riesenkohle hinter den globalen Konzernen und hinter den globalen NGOs stehen und natürlich der Finanzkriminalität stecken. Der sieht schon, dass das eigentliche Problem ist und dass die, weil sie die Macht über das Fernsehen und über die Massenmedien haben, es geschafft haben, auch in Australien die Leute unter Kontrolle zu bringen. Aber er sagt, die Leute wachen auf. Die Leute sehen ja immer deutlicher, dass das, was ihnen da vorgeführt worden ist, alles Quatsch ist, dass nichts davon stimmt, dass die sogenannten Impfungen gerade nicht frei machen, nicht nur in dem ursprünglichen Sinne, sondern überhaupt nicht frei machen. Und er sagt, es sind, ich habe jetzt vergessen, welcher Bundesstaat das ist in Australien, aber da ist irgendein Premier aus dem Amt gejagt worden, der Chief of Police ist auch aus dem Amt gejagt worden und er sagt, die Mitglieder des Parlaments are resigning by the handful. Also die hören einer nach dem anderen auf, immer mehr Leute wollen dabei nicht mitmachen, hat aber auch nochmal gesagt, wir dürfen uns nicht zu Gewalt provozieren lassen, ausgerechnet er. Ne? Er ist nur ein Krieger, aber er weiß, dass das nicht geht. Aber er sagt auch, die haben uns völlig falsch eingeschätzt. Die haben gedacht, wir Australier, wir hängen hier immer rum, gucken Fernsehen, trinken ein bisschen Fosters, Lagerbier oder so und ansonsten interessiert uns nichts. Aber ganz so ist es eben nicht. Denn wenn man uns zu sehr verarscht, so sagte er in etwas netteren Worten, als ich es jetzt gerade tue, dann werden wir wach. Und genau das ist jetzt passiert. Wir erkennen jetzt, dass die versuchen, uns zu Monstern zu machen. Die versuchen, uns irgendwelche bösartigen Ziele nachzusagen, die keiner von uns verfolgt. Er sagt, wir Australier sind ganz normale Menschen. Wir wollen vielleicht unser Haus haben, wir wollen vielleicht unser Auto haben, in der Lage sein zu reisen, aber keiner von uns strebt irgendwie besonderen Reichtum an. Keiner von uns ist heiß darauf, jetzt besondere Macht zu haben oder gar die Weltherrschaft zu haben. Das ist Projection. Ja, das ist es. Ne? Die andere Seite projiziert das, was bei ihnen kaputt ist, auf die Bevölkerung und versucht, das der Bevölkerung im wahrsten Sinne des Wortes unterzujubeln. So wie Sie. Sie sind doch die wahren Nazis. Sie sind doch die wahren Rechtsradikalen. So wie Sie uns als Rechts-Rechts-Nazi-Nazi-Frame, weil wir versuchen, die Demokratie zu schützen und zu verteidigen, die Sie versuchen zu zerstören, um den Totalitarismus einzuführen. Er sagt, die Australier sind insgesamt oder ihre Lebenseinstellung basiert grundsätzlich auf christlicher Ethik. Und das passt einfach nicht zum kommunistischen China, was hier offenbar versucht, mit Hilfe der Globalists, mit denen sie zusammenarbeiten, nach seiner Einschätzung, ihr Social Credit System auf der ganzen Welt umzusetzen. Er sagt nicht, dass die Chinesen das Problem sind, aber die chinesische Führung. Er sagt, die chinesische kommunistische Partei ist ja keine kommunistische Partei, sondern ist eine kriminelle Organisation. Ich habe ihn gefragt, wie ist es denn bei den vielleicht irgendwann wirklich besonders wichtig werdenden Sicherheitsdiensten? Wie ist es mit der Polizei und wie ist es mit der Armee? Er ist ja schließlich selber Armeemitglied gewesen, ehemaliger Oberstleutnant der Special Forces. Und dann sagt er, oh, da sieht es ganz schlecht aus. Nach seiner Einschätzung ist das ein Masonic Filth, also Freimaurertum hat das alles verdreckt. Sowohl die höheren Ränge, nicht die unteren, aber die höheren Ränge bei der Polizei als auch beim Militär, sowohl bei der Army als auch bei der Navy als auch bei der Air Force. Die Air Force, the best and the brightest, gehen nicht an die Spitzen des Militärs. Die sind ganz woanders, sondern da ist dieser Masonic Filth, sagt er. Er sagt, das ist ein Problem, aber wir sehen das und wir kriegen das auch hin. Und immer mehr Leute aus den unteren Rängen gehen auch in seine Partei und finden sich da zusammen. Jeder Mensch, komisch, dass das überall jetzt immer wieder so auftaucht, jeder Mensch, sagt er, auch das Militär muss das haben, auch die Polizei muss das haben, hat ja so ein eingebautes Navigationssystem, sollte es haben. Jeder Mensch sollte wissen, was gut und richtig, was gut und böse ist, sollte richtig und falsch unterscheiden können. Also bestimmte Befehle darfst du nicht befolgen. Da kannst du dich nicht hinstellen, hinterher sagen, ich habe ja einen Befehl befolgt. Das haben damals die Mörder aus dem Dritten Reich versucht. Das ist ja neben den Nürnberger Ärzteprozessen mit dem Informed Consent das wichtigste Outcome der Nürnberger Prozesse, dass man eben nicht mit der Berufung auf ich habe ja bloß Befehle befolgt, davonkommt, sondern es wird gesagt, daraus ist dann Verbrechen gegen die Menschlichkeit entstanden. Jeder Mensch weiß sowas. Er weiß, wenn ich einen Befehl kriege, ein kleines Kind zu ermorden, den Befehl darf ich nie ausführen. Da gibt es keinerlei Rechtfertigung für. Oder du vergewaltigst jetzt die Frau da drüben. Das sind Befehle, die darfst du nicht befolgen. Wer so blöd ist, dass er das nicht kapiert, der ist kein Mensch. Das sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die da begangen werden. Und da gibt es kein Entkommen. Auch diesmal und gerade diesmal wird es da kein Entkommen geben. Er sagt, die Chinesen seien so eine Art Testbett für dieses Social Credit Control System. Hat dann noch ein bisschen in die Geschichte zurückgeguckt mit Chiang Kai-shek, da ist ja dann irgendwann Taiwan abgespalten von China und hat nochmal gesagt, die Chinesen insgesamt sind da gar nicht das Problem. Es ist die Chinese Communist Party, das ist ein Criminal Cartel, ein kriminelles Kartell und insofern, nicht was die Bevölkerung angeht, die ist vielleicht sogar ganz froh, wenn man sie am Ende befreit oder sie dazu bringt, sich selbst zu befreien, insofern ist China eine Bedrohung. Aber die Hauptrolle der Chinesen ist eben dieses Testbett mit dem Social Credit System. Ihre Rolle ist, das zu erfüllen, das umzusetzen, was die Globalists ihnen sagen. Das ist ja inzwischen auch ziemlich deutlich geworden, dass insbesondere die Amerikaner, Joe Biden, sein Sohn Hunter, aber der gesamte Military-Industrial-Complex eng verflochten sind mit dieser kriminellen Institution Chinese Communist Party. Wir haben auch gelesen, dass Fauci da ganz eng drin hängt, möglicherweise sogar Mitglied der Partei ist. Das ist das eigentliche Problem, sagt er. Aber wenn die Chinesen sehen, dass es auch da nur die Köpfe sind, also dieses kriminelle Kartell, die Köpfe, die gegenüber den 99%, die ja in China noch viel mehr sind als bei uns, gar keine Rolle spielen, und man dann die Hydra sozusagen enthauptet, dann bricht das Kartenhaus auch da zusammen, das Kartenhaus des Social Credit Systems. Hier in Europa und im Westen wird es wahrscheinlich gar nicht erst umgesetzt werden können, auch wenn sie es sonst noch so hart versuchen, aber auch da wird es nicht mehr funktionieren. Diese Leute, diese hochkriminellen Leute, die sich wiederum auch in China, auch in Australien natürlich, Marionetten bedienen, so wie bei uns auch, sagt er, die sind, man darf sie nicht unterschätzen, aber die sind, ich sage ja immer, zu dumm, einmal Wasser zu finden. Er sagt, they couldn't find a keg of beer in a brewery. Also sie können kein Fass Bier in einer Brauerei finden. Läuft aufs selbe hinaus. Aber man soll sie nicht unterschätzen. Ja, cut the head off und dann ist es vorbei, sagt er. Glaube ich auch. Danach haben wir ein wirklich super interessantes Interview mit Deanna McLeod gehabt. Die hat sich die Pfizer-Trials ganz genau angesehen. Ich kann da mit Statistiken kann ich nicht ganz so klasse umgehen, das wissen wir ja inzwischen, aber dass die Grundaussagen, die habe ich schon verstanden und man sollte sich das Interview mit ihr unbedingt angucken. Das ist genauso wichtig wie das Interview mit Dr. Mike Yeadon und er hat ja immer Bezug genommen auf die anderen vier Wissenschaftler, mit denen er arbeitet. Dieses Interview, was gezeigt hat, dass hier ganz gezielt mit tödlicher Dosierung experimentiert wird. Ganz offensichtlich dienen diese Experimente dazu, herauszufinden, wie kann ich die tödliche Dosierung so hinkriegen, dass ich zwar die Leute umbringe, aber die anderen nicht nervös mache. Also die berühmte Geschichte mit dem Frosch im heißen Wasser. Wie lange machen die das mit? Wann habe ich es überrissen? Ihr Einblick, sie ist Mitglied einer Gruppe von Wissenschaftlern, CCCA, Canadian COVID Care Alliance. Ich habe extra gefragt, weil ein paar von denen kenne ich ja, ob zum Beispiel Professor Byron Bridle dazugehört oder unser Freund Dr. Roger Hodgkinson, der ja auch sehr outspoken ist, Charles Hoffe. Ja, die gehören alle dazu, sagt sie. Das sind richtig tolle Leute, sehr, sehr gute Wissenschaftler, höchste Qualität. Und die haben sich also mit den Pfizer Trials, mit den Studien befasst und haben da einen genauen Blick drauf geworfen. Sie hat bis zum Schluss versucht, irgendwie möglichst zurückhaltend zu formulieren, bis ich gesagt habe, hey Mann, wie willst du jetzt noch irgendwie versuchen, hier eine innocent explanation, eine harmlose Erklärung zu finden? Das geht doch gar nicht mehr. Es ist so offensichtlich, wenn ich befasse mich nicht mit den einzelnen Puzzlestückchen, sondern ich bin Anwalt und sorge dafür, dass das gesamte Bild erkennbar wird. Mhm. Ich muss möglichst, auch wenn ich von 1000 Teilen nur 900 habe, dann kann ich schon erkennen, was los ist. Das ist nicht mehr mit einem innocent mistake zu erklären, was Mike Yeadon festgestellt hat, aber auch schon gar nicht, was sie da festgestellt hat. Also ich versuche das mal, soweit ich das kann, zusammenzufassen. Gründer und Chef von Kaleidoscope Strategic. Das ist eine unabhängige medizinische Forschungsfirma, die kanadische niedergelassene Ärzte unterstützt, um Weltklasse evidence-based Untersuchungen durchzuführen, die natürlich dann auch die Gesundheitsfürsorge auf nationaler und internationaler Ebene voranbringen sollen. Und sie ist Chair des Strategic Advisory Committee bei der eben angesprochenen Canadian COVID Care Alliance. Ja, eine fantastische Gruppe von Experten, sagt sie. Sie haben einen Deep Dive in die Pfizer-Daten getan und haben dabei, ich versuche jetzt mal ein paar Zahlen zu bringen, festgestellt, dass alles, aber auch alles gefälscht ist, dass die Zahlen dazu, dass die Impfungen ein Erfolg sind, wir haben das ja alles noch im Kopf, 95% effektiv, wir wissen, das ist Quatsch, 0,8 noch was und absolut sicher, nein. Gerade auf der Sicherheitsebene muss ich sagen, das ist wohl das Gefährlichste, was es jemals gegeben hat. Die Zahlen sind alle verfälscht oder so dargestellt, dass du nur, wenn du wirklich tief reingehst, genau feststellen kannst, was los ist. Dass also in Wahrheit bei diesen beiden Gruppen, geimpft und nicht geimpft, diejenigen mehr Todesopfer zu beklagen hatten, die geimpft waren, als die nicht geimpften. In Wahrheit ist es so, dass die, ja, also ich glaube, ich überlasse es lieber jedem Einzelnen, sich das genau anzugucken. Das ist es einfach wert, bevor ich hier, weil ich mit Zahlen nicht so richtig umgehen kann. Man sagt ja immer, Judex non calculat, der Richter kann nicht rechnen. Das muss sich wirklich jeder selbst angucken. Aber der wirklich verheerende Eindruck ist, dass alles gefälscht ist, dass die Sache nicht nur nichts bringt, sondern hochgefährlich ist, dass die Daten, und wir reden jetzt nur über die Studie, ne? Wir wissen ja, danach ist es ja noch viel schlimmer gekommen, dass die Daten aus der Studie schon falsch waren. Und wenn sie die richtigen Daten berichtet hätten, der EMA beispielsweise oder den amerikanischen Behörden, dann wären diese Stoffe noch nicht mal mit dieser bedingten Zulassung versehen worden. Severe Adverse Effects nach 6 Monaten, nach 1 Monat, nach 2 Monaten, das hat sie alles dargestellt. Ich nenne mal einfach ein Beispiel. Aufgrund der Behandlung, also aufgrund der Impfung, Treatment-Related Adverse Effects bei 5241 Leuten, die hatten also Severe Adverse Effects. Bei den anderen gab es auch irgendwelche Effekte, vielleicht Covid, vielleicht irgendwas anderes, aber nicht 5241, also bei den Nicht-Geimpften, sondern nur 1311. Sodass man sagen muss, hier ist das relative Risiko gegenüber den Ungeimpften um 300% gesteigert. Relatives Risiko. Das absolute Risiko um 18% ist immer noch verheerend. Also wie man sowas überhaupt erlauben kann, zulassen kann, ist nicht nachvollziehbar.
Reine Zwischenfrage. Habe ich es richtig verstanden? Das heißt, gemäß dieser Aussage ist das ja kontraproduktiv, was diese Spritze herbeigeführt hat.
Ja. Und sie sagt, es ist insbesondere vollkommen irre zu sehen, wie hier die Kinder, es sind ja auch minimalistische, ich habe jetzt, muss mal gucken, ob das 2000 Kinder waren oder so, also unter 12-Jährige, glaube ich. Minimalistische Studie hat es auch noch mit den Kindern gegeben. Und bei denen ist es noch verheerender, weil die ja, das muss man immer in Verhältnis setzen, weil die ja statistisch überhaupt nicht betroffen sind. Kinder haben kein Problem mit Covid. Ja. Und die dann eben dieser ja, tödlichen Inoculation, Impfung auszusetzen, ist absolut aberwitzig.
Hat sie erwähnt, also es gibt auch diese Geschichte, was ja die Placebo-Gruppe schon geimpft wurde, hat sie das auch?
Ja, das ist ein guter Punkt, das ist richtig, Roger, das ist das Crossover. Also du brauchst für eine Langzeitstudie, insbesondere was die Gefahren angeht, da musst du die beiden Gruppen natürlich auseinanderhalten. Da brauchst du die Geimpften und die Nicht-Geimpften. Die haben aber nach 2 Monaten oder so, jedenfalls nach sehr, sehr kurzer Zeit, haben sie die ganzen Ungeimpften auch geimpft, sodass es jetzt keine Kontrollgruppe mehr gibt. Und da soll noch einer ernsthaft drüber nachdenken, ob das ein Versehen war?
Nein. Also kann man zusammenfassen, dass die Langzeitschäden in der Studie gar nicht mehr feststellbar sind.
Richtig.
Geht gar nicht. Du schaffst das gar nicht. Und da, ich hatte auch mal ein Interview, jemand behauptet hat, die Studien seien schon abgeschlossen. Das stimmt nicht. Die Studien werden frühestens 2023 abgeschlossen sein. Und Leute müssen auch wissen, es werden keine kranken Menschen in die Studien aufgenommen. Keine kranken Menschen und die ganz wenige Menschen in der Studie waren über 65. Es waren keine Schwangeren dabei. Und was wurde empfohlen? Menschen mit Vorerkrankungen, ältere Menschen und Schwangere zu spritzen.
Völliger Irrsinn, denn ich meine, ich habe es ja schon öfter erwähnt, ich war selber mal in 2 Ethikkommissionen tätig, einmal hier an der Uniklinik in Göttingen und einmal in der Uniklinik in Hannover. Die Arbeit einer Ethikkommission besteht darin, festzustellen, ob eine neue Behandlungsmethode oder ein neues Medikament getestet werden darf. Da sitzt dann ein Jurist, ein paar Mediziner, ein Ethiker, meistens auch jemand aus der Kirche oder so. Und dann wird darüber diskutiert, geht das oder nicht. Eins war immer klar, du testest nichts an schwangeren Frauen. Eins war immer klar, Kinder auf keinen Fall. nur in absoluten Notausnahmefällen, wenn Kinder also sowieso schon todkrank sind, sodass das Risiko für sie vergleichsweise gering ist, aber grundsätzlich nicht. Und hier ist das glatte Gegenteil passiert. Diese Gruppen, du hast es eben selbst gesagt, die sind überhaupt nicht Bestandteil der Studie gewesen. Das heißt, man weiß überhaupt nichts über die Wirksamkeit oder über die Gefahren für genau diese Gruppen, diese sogenannten vulnerablen Gruppen, die über 70-Jährigen, die Leute mit Vorschädigungen, die Schwangeren. Und denen, insbesondere den Älteren, ja, wir erinnern uns an die Nummer, wie es losging. Und da kommt wieder dem Medazolam-Skandal in England, in den anderen, dem Commonwealth zuzuordnenden Orten zu. Diese Leute wurden als allererstes geimpft. Und wenn sie dann Schwierigkeiten hatten, dann wurden sie auch noch mit diesem Euthanasie-Medikament, Medazolam ist ein Euthanasie-Medikament, behandelt, sodass man sich nicht wundern darf über das Ergebnis, was uns John O'Looney, der Bestatter, geschildert hat, dass die Leute wie die Fliegen gestorben sind. Und das alles war in dieser Studie für die Nicht-Gefährdeten. Also die eben genannten sind ja gefährdete Gruppen, ja. Schwangere Frauen, Kinder die oder eben Alte mit Vorerkrankung. Das war für die Nicht-Gefährdeten ohne weiteres erkennbar. Es war erkennbar, dass es eine glatte Lüge war, dass das Ganze wirksam ist. Und es war erkennbar, dass es eine glatte Lüge war, dass das Ganze ungefährlich ist. Und dann kommt noch obendrauf das von dir eben angesprochene, dass man sich faktisch der eigenen Kontrollgruppe dadurch beraubt hat, dass man sie impfen lassen hat. Wobei du dann ja nichts mehr über Langzeitschwierigkeiten sagen kannst, weil es gibt keine Kontrollgruppe mehr.
Absolut. Ne?
Ja,
also dieses Interview muss man unbedingt ja anschauen, aber mich würde interessieren, was mit dieser Erkenntnis, was sie da rausgefunden hat, geht sie dann mal auf Pfizer zu oder was macht sie damit?
Also es ist so, dass zum Beispiel, ich meine, das war Dr. Robert Malone und viele, viele andere, die haben die Erkenntnisse, die sie hat, verbreitet. Robert Malone auf Twitter. Daraus entstand ein lebenslanger Bann für ihn auf Twitter. Ja, jetzt kann er da nichts mehr. Gut, das ist wahrscheinlich scheißegal am Ende, weil diese ganzen kaputten sogenannten sozialen Medien, das sind ja asoziale Medien in Wahrheit, diese asozialen Medien, die werden wahrscheinlich ersetzt werden. Es ist ja jetzt schon so weit, dass sie ersetzt werden durch andere. Als wir angefangen, das ist ja bei uns oft so, dass wir mittendrin gelöscht werden irgendwo. Ne?
Ah, ja.
Hier wurden wir, bevor wir überhaupt angefangen haben, weil die gesehen haben, wer da ist, Desmet, Deanna McLeod, Ricardo Bosi. Und natürlich wussten, wenn Deanna McLeod was sagt, dann wird sie was dazu sagen, dass die Studie keine ist, sondern ein einziges Fälschungsinstitut gewesen ist. Also haben sie uns gleich von Anfang an gelöscht. Ist ja egal, die Leute können uns trotzdem finden und tun sie auch. Und sehen sich dann eben auf unseren Kanälen das Ganze trotzdem weiterhin an. Also ich kann nur sagen, das sollte man sich unbedingt angucken, was sie da zu erzählen hat, denn da hat ein Skandal den nächsten gejagt. Da war praktisch ein Abschnitt, und sie hat das anhand einer so einer Art PowerPoint-Präsentation geschildert. Also jedes Bild war ein Skandal für sich, sodass du am Ende nur da gesessen hast und dich gefragt hast, wie konnten diese Verbrecher mit dieser Nummer durchkommen. Wie heißt der Typ da, keine Ahnung, von BioNTech oder wie konnte dieser wie konnten diese Verbrecher damit durchkommen? Aber die Erklärung ist leicht, weil auf allen Ebenen solche Verbrecher installiert worden sind. Die Chefin der EMA ist eine frühere Cheflobbyistin der Pharmaindustrie. Also deswegen hat Ricardo Bosi recht, das sind natürlich nicht unsere Leute, sondern es sind von den Globalisten gekaufte Leute, installierte Leute, unter Druck gesetzte Leute. Ja. Man muss sich jetzt im Einzelnen angucken, ob da überhaupt noch einer zu retten ist. Ich habe fast das Gefühl, dass das nicht der Fall ist. Also, ach so, die Mortality Rate ist bei, also auch das, guckt euch das bitte genauer selber an, wegen Myokarditis. Ist bei den Kindern massiv in die Höhe geschossen. Mortality rate is up to 20% after 6.5 years. Also nach 6,5 Jahren werden die Geimpften 20% mehr versterben als die anderen. So habe ich es verstanden. Bei den 5- bis 11-Jährigen verzichtet man völlig auf den informed consent. Das ist in den USA so. Da sagt man, ist ja egal, ob die zustimmen oder nicht, ob die Eltern zustimmen oder nicht, spielt alles gar keine Rolle mehr. Ja, die ganze Krass. Werbung, auch bei uns, Verstöße gegen das Heilmittelwerbegesetz, das interessiert ja kein Schwein mehr. Auch bei denen ist es so, in den USA, eigentlich ist Direct-to-Consumer-Advertising für Prescription-Drugs, das heißt direkte Werbung gegenüber dem Verbraucher betreffend verschreibungspflichtige Medikamente, ist verboten. Passiert da im großen Stil genauso wie bei uns. Wir wissen inzwischen, ich habe das, glaube ich, schon mal angesprochen, dass große Teile der Mainstream-Medien ausschließlich von solcher Werbung leben jetzt. Also es war schon vorher so, dass da sehr viel Pharma-Werbung gemacht wurde. Jetzt diese aggressive Form der Werbung noch viel mehr. Ich glaube, ich habe es schon mal angesprochen. Es gibt so eine ziemlich coole Serie, ich weiß nicht, ob das Amazon oder Netflix gewesen ist. Die haben wir damals übrigens, als wir noch bis Mai oder Juni 2020 in den USA waren, dauernd gesehen, mit einem sehr coolen Schauspieler namens Timothy Olyphant. Die Serie heißt Justified. Er ist ein Marshall, der bringt die Leute dazu, auf ihn loszugehen, weil er schneller schießen kann als die. Ist er dann eben gerechtfertigt, ne? Daraufhin wird er dann versetzt von Miami nach Kentucky. Aber ich will es nicht erzählen. Er hat einen Cousin. Der kommt aus diesem berühmten Stammbaum der Vanderbilts. Mhm. Und der hat einen Cousin, der ist einer der Star-Moderatoren bei CNN. So ein weißhaariger oder vielleicht ist auch nur ein grellblonder. Anderson Cooper heißt er. Und ich weiß nicht, 11 Millionen oder 17 Millionen pro Jahr kassiert er. Und das ist ausschließlich Pharmaindustrie, wie berichtet wird, ne? Krass. Dieses Direct-to-Consumer-Advertising von Prescription-Drugs ist illegal, aber völlig egal. Die Leute machen das eben einfach. Ja. Und dabei sterben die Kinder jetzt.
Ich habe da noch mal eine Stimme, die mal Klartext redet. Das ist wieder mal interessant, dass die Menschen auch sehen, dass es auch Menschen im Fernsehen gibt. Das zwar nicht im Öffentlich-Rechtlichen, aber ich zeige es trotzdem mal. Schaut mal rein.
Wissen Sie, ich habe 48 Jahre an vorderster Front von der ARD angefangen bis zum ZDF in der Hauptstadtpolitik gearbeitet. Und ich wäre ja blöd, wenn ich nicht genug Verbindungen noch heute hätte. Ich sage Ihnen jetzt mal, ich halte mich wie auch Sie als Journalist an den Standards, dass ich Vertraulichkeit wahre. Ich sage keine Namen. Ich sage Ihnen nur so viel. Die Herrschenden wissen, wer demonstriert. Das sind doch keine Nazis oder Corona-Leugner oder irgendwas. Das sind Eltern, Ärzte, Lehrer, Professoren, Studenten, unglaublich viele junge Leute, das wissen Sie. Und das Zweite, Sie wissen auch die Zahlen. Wissen Sie, wenn ein Ministerpräsident in einem Hintergrundgespräch vor 2-3 Tagen sagt, es ist kein sächsisches Problem mehr, es sind nicht diese furchtbaren Sachsen, sondern allein in Nordrhein-Westfalen gibt es schon 500 Demonstrationen, große Demonstrationen. Und jetzt kommt heute, alles aktuell, der größte Lügner der Politik neben Söder, nämlich dieser erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, ein Lügner, der die Zahlen gefälscht hat und verbietet die Demonstration, die am Samstag in Hamburg stattfinden soll.
Glauben Sie, dass das zu einer weiteren Radikalisierung führt?
Natürlich. Wo ich mich wirklich wundere, ist, wie die verzweifelten Eltern so ruhig sein können. Sie demonstrieren mit Rosenkränzen, wenn sie katholisch sind. Sie demonstrieren mit Kerzen. Es gibt ja kaum mehr Parolen, sondern es wird einfach still gegangen. Wissen Sie, dass sich da Nazis drunter mischen oder Trittbrettfahrer? Meine Güte, das war jeder Demonstration.
Ja, ich finde, er bringt es klar auf den Punkt, ja. Dass er einfach wirklich...
Der Hane.
Ja, diese Lügenkonstrukt, dass das einfach auch zusammenbrechen wird, man merkt es immer mehr. Ich habe langsam auch das Gefühl, das haben wir letztes Mal schon besprochen, dass sie versuchen, die Exit-Strategie zu fahren, so langsam, außer natürlich die Leute, die da oben Hirnzellen zu wenig haben, wie eine Zahnfee, die checkt gar nichts mehr. Aber es gibt Politiker, die versuchen, da irgendwie rauszukommen. Aber dass die können machen, was sie wollen. Das ist alles gespeichert und da werden sie nicht rauskommen. Das einfach nein.
Die werden da nicht rauskommen. Der Kollege Wilfried Schmitz hat ja, so wie in den USA und überall sonst auch, einzelne Personen das schon tun oder Organisationen das tun, jetzt auch ein Programm aufgebaut. Das weiß ich gar nicht, ob das jetzt bei uns laufen wird oder ob er es selbstständig macht. Ich glaube, seine letzte Meldung war, ich mache es jetzt selbstständig. Aber wir können uns trotzdem miteinander verbinden. Und in diesem Register, nicht Programm, in diesem Register werden all die Leute, die verantwortlich sind, auch die beiden, die er gerade genannt hat. Zu meiner Schande muss ich ja sagen, ich bin ja Bremer, ne? Und er hat sich auf den Tschentscher bezogen, das ist der Oberbürgermeister von Hamburg, dass das ein Lügner ist, das hat er wohl genau richtig erfasst. Bedauerlicherweise kommt er aus meiner Heimatstadt Bremen. Ne? Aber vielleicht ist es ja auch gut, dass ihn der Roland da verjagt hat.
Ja, und Hamburg muss man auch sagen, die wollten ja die Demo verbieten in Hamburg, aber die Gegendemo wurde erlaubt. Also das alleine, also müssen wir uns das mal vorstellen, mit der Begründung, sie wissen schon, dass die Teilnehmer sich nicht an die Vorlagen halten.
Ja.
Das müsst ihr mal, das müsst ihr mal geben. Also im besten Deutschland aller Zeiten. Das ist schon krass.
Also ich kann, wie gesagt, nur empfehlen, sich das Interview mit Deanna McLeod anzugucken. Sie hat eine Sache noch gesagt am Ende, das ist auch wichtig zu wissen. Ich glaube, das ist fast schon bei uns jedenfalls allgemeinkundig. Omikron wird ja, also diese simple, milde Form, wird ja von den Impfstoffen gar nicht erfasst. Die haben dafür nichts entwickelt, deswegen funktioniert da eben auch nichts. Bei den Durchgeimpften, hat sie gesagt, haben wir ein besonders großes Risiko der Infektion jetzt mit Omikron. Ich habe jetzt die letzte Zahl, habe ich irgendwo gelesen, 81% der an Omikron Erkrankten sind Leute, die doppelt durchgeimpft sind. Nun wissen wir ja, es ist zwar vielleicht ein bisschen ansteckender, aber es ist wesentlich weniger gefährlich als das ursprüngliche Virus. Aber das nennt sich dann, sagt sie, negative Efficacy, also negative Wirksamkeit. Man kann es natürlich auch so formulieren, dass man sagt Unwirksamkeit. Wir gehen davon aus, dass der Schrott in Gänze unwirksam ist, also nicht bloß Pfizer, sondern auch alles andere, weil ja gar keine Wirksamkeit versprochen wurde. Immunität sowieso nicht, Immunisierung sowieso nicht. Aber selbst die Behauptung, man würde hier schwere Verläufe verhindern, stimmt nicht, wie wir inzwischen wissen. Es geht eben nicht darum, sondern es geht um das, ich will es nicht nochmal wiederholen, was Mike Yeadon mit seinem Team festgestellt hat. Ja, ja, Oncology haben sie auch nicht geprüft. Toxicology ist gar nicht durchgeführt worden. Also das sind keine Studien, die hier gemacht wurden, sondern das sind einfach nur Scheinstudien, damit die Bevölkerung glaubt, es ist was passiert. Ich habe das auch schon mit Ärzten besprochen, die auf der anderen Seite stehen. Also da findest du natürlich keinen Zugang. Und wenn so ein Arzt erstmal seine ganze Familie durchgeimpft hat, dann wird er erst recht nicht mehr zuhören wollen, weil dann müsste er sich irgendwann ja vielleicht eingestehen, wenn dann einer nach dem anderen Abgang macht oder große Beschwerden hat, dass er verantwortlich war. Mhm. Gut, das werden die sich irgendwann eingestehen müssen. Und ich weiß nicht, ob die das aushalten. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen.
Das ist schon
ja, weg von Deanna McLeod. Der letzte bei uns war Aurelian Popa. Das ist ein rumänischer IT-Spezialist und Online-Marketing-Experte, der im Mai 2020, am 14. Mai 2020, als das erste Mal dafür gesorgt hat, dass es Proteste in Rumänien gab. Der ist übrigens gut befreundet auch mit dem Mitglied des Europäischen Parlaments, Christian Tehes, mit dem wir auch schon mal gesprochen haben. Das ist einer aus der Gruppe, zu der auch eine Christiane Andersen heißt sie, glaube ich, gehört, eine Deutsche, die allesamt extrem kritisch sind und aber immer mehr Zufluss bekommen von anderen Mitgliedern des Parlaments, die allesamt möglicherweise ähnlich wie in Australien sagen, oh verdammt, wenn wir am Ende immer noch auf der falschen Seite stehen, dann ist unsere Halbwertszeit sehr begrenzt, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Das war der letzte Tag des, also der 14. Mai 2020 war der letzte Tag des harten Lockdowns. Er war da in der Straße, auf den Straßen. Er hat dafür gesorgt, zusammen mit vielleicht 10 anderen, mehr sind das gar nicht, in Rumänien ganz viele kleine Demonstrationen genau zu organisieren. Und da ist uns aufgefallen, dass diese genaue Organisation, dieses detaillierte, was wollen wir da sagen, was wollen wir da sagen, auf welche Weise wollen wir es sagen, das glatte Gegenteil von dem gewesen ist, was wir hier hatten. Wir hatten haufenweise Friede, Freude, Eierkuchenzeug, wo du dich gefragt hast, was soll das denn? Also ich zumindest habe mich das gefragt, wo keine klaren Aussagen getroffen wurden, wo ein Sammelsurium an teilweise guten und kritischen Rednern, teilweise wirren Rednern war, abgewechselt mit Musik und Friede, Freude, Eierkuchen. Ich will ja jetzt niemandem einen Vorwurf machen, aber in der Besprechung dessen, was Aurelian Popa gemacht hat, ist mir das schon, und ich glaube den meisten Zuschauern auch klar geworden, dass wir vielleicht tatsächlich mehr kleinere, gezielte Aktionen brauchen, die auch ein ganz konkretes Ziel verfolgen. Und das Friede, Freude, Eierkuchen-Ding, das ist zwar nett, ist so ein Feel-Good-Teil, aber es führt zu nichts. Seither ist er jedenfalls Aktivist. Er organisiert auch Flashmobs, also auch noch kleinere Geschichten. Er will Awareness, also das Erkennen dessen, was hier wirklich los ist, will er pushen, hat auch einen eigenen Kanal, den man nicht mehr kaputt kriegen kann, einen eigenen Kanal, weil YouTube ihn natürlich deleted hat. Am 21. Dezember 2021, und das war ein symbolischer Tag, weil das ist der Tag, an dem im Jahre 89 bei denen totalitäre Regime von Ceausescu beendet wurde. Wir erinnern uns so dunkel, das war auch ein Irrer, der mit seiner Frau zusammen geglaubt hat, das gesamte Land regieren zu können. Der 21. Dezember 21 und an dem Tag, ausgerechnet, das ist alles in your face, also die lachen sich schlapp über uns oder versuchen es zumindest, die schaffen es ja nicht so wirklich, weil den einen oder anderen kannst du auslachen, aber andere eben nicht. An dem Tag, der symbolisch aufgeladen ist in Rumänien, hat das Parlament versucht, einen Zwang für den Green Pass, also für diesen Impfpass durchzusetzen. Und da hatten sie eine sehr gut koordinierte Demo, sind auch bis in das Parlament gegangen. Allerdings sind sie dann stehen geblieben, weil sie es nicht zu Handgreiflichkeiten kommen lassen wollten, haben aber sehr klar gezeigt, einen Schritt weiter und es ist vorbei mit euch. Ihr werdet auf keinen Fall mehr einen Job haben, ihr werdet wahrscheinlich vor Gericht gestellt werden und dadurch ist das Ganze zu Fall gebracht worden. In Rumänien hat man nur eine, ich wollte sagen Durchseuchung, eine Impfrate von 35-40%. Nur etwa 5 Millionen machen das mit bei denen. Auch von denen sind die allermeisten aber nicht dabei, weil sie es mitmachen wollen, also aus Überzeugung, sondern weil Arbeitgeber oder Mainstream-Medien sie dahin gepusht haben. Und man muss sagen, sagt so jedenfalls, hat er es auf Vivianes Nachfrage gesagt, wahrscheinlich ist die Hälfte von denen mit gefakten Impfpässen unterwegs. Ne? Also die wahre Impfquote dürfte nochmal deutlich niedriger liegen. Inzwischen gibt es so gut wie gar keine Covid-Fälle mehr. Alles ist im grünen Bereich. Die Bevölkerung ist überwiegend, ich meine, bei der Impfquote ist das klar, ne? Überwiegend gegen die Maßnahmen und die Marionetten kommen einfach nicht mehr weiter. Die haben sich quasi festgefahren bei denen. 60%, sagt er grob, machen auf keinen Fall mit. Die Todesrate war wohl ein bisschen höher bei denen als in Westeuropa, aber das war es schon immer. Auch schon vor Corona, sagt er. Das liegt aber daran, dass die einfach ein schrottiges Gesundheitssystem haben, hat er ganz offen zugestanden. Ja, das leuchtet ein. Das ist fast immer das Problem. Und auch da erneut kommt man zu dem Schluss, wir brauchen einfach ein anderes Gesundheitssystem. Mhm. Dieses System, was von der Pharmaindustrie diktiert und kontrolliert wird, brauchen wir nicht. Wir müssen wieder zurückkommen zu dem, was über Jahrhunderte für die Menschen gut war, Naturheilkunde, was nicht heißt, dass wir keine Krankenhäuser brauchen und keine Apparatemedizin, aber nur ausnahmsweise. Also was da an Prophylaxe möglich ist, allein dadurch, dass man sich einfach vernünftig ernährt und bewegt, das soll ja 80% aller Krankheiten verhindern oder sogar heilen können. Die Rallies werden in Rumänien, also die Demonstrationen, von nur einer kleinen Gruppe von Menschen veranstaltet, 10 bis maximal 15 Leute, meistens in etwa 5 Städten. Und dazu gibt es dann noch haufenweise so kleinere Rallies, die arbeiten mit Flyern und persönlicher Ansprache und sagen, das ist viel effizienter, viel wirksamer, als wenn wir ständig im Internet irgendwelche Aktionen machen, die persönliche Ansprache der Menschen. Das haut hin. Ja, das war es im Wesentlichen. Da jedenfalls in Rumänien, wie auch in den anderen osteuropäischen Ländern, mit den Vertretern haben wir uns ja auch schon unterhalten, mhm. Kroatien, Polen und so weiter, da ist die Stimmung eine völlig andere als hier. Das zeigt, dass die sogenannten Globalisten eben nicht die völlige Kontrolle haben, sondern dass ihnen inzwischen, so haben es die amerikanischen Kollegen am Freitagabend noch gesagt, einer der Kollegen hat da über Erfolge beim Supreme Court sogar gesprochen, also beim höchsten amerikanischen Gericht, denen entgleitet das Narrativ. Sie verlieren die Kontrolle über das Narrativ. Und deswegen diese völlig widersprüchlichen Geschichten. Also es geht hin und her, es gibt sicherlich auch schon Absetzbewegungen. Also manche Politiker sehen natürlich, dass sie das hier nicht ohne eine sehr, 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 sehr lange Gefängnisstrafe überstehen werden. Ob die, wenn sie sich jetzt absetzen, dabei glaubhaft sind, nachdem sie 2 Jahre mit dafür gesorgt haben, dass Menschen getötet werden, so einfach ist es ja nun mal, das ist eine andere Frage, das werden wir feststellen müssen.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. In Bezug auf diese Demos muss ich sagen, bin ich gleicher Meinung. Geredet ist genug. Es gibt bei mir ein paar einzige, zum Beispiel Herbert Kickl, den ich einfach genial finde. Das sind natürlich so Ausnahmetalente, die wirklich auch was zu sagen haben. Aber ansonsten bin ich der Meinung, man soll versuchen, zentral durch die Städte marschieren, laut sein, friedlich sein, aber bestimmt. Das bin ich voll deiner Meinung. Und sobald dass man irgendwo still bleibt, man kann einfacher eingekesselt werden. Für die Polizei ist es einfacher und die anderen bekommen nichts mit. Nur so, wenn man wirklich zentral irgendwo durchlaufen kann, geht's. Und das passiert auch. Und ich denke, was ich cool finde, und das muss ich wirklich ein riesiges Kompliment an jeden Einzelnen, Montagabend, da werden sehr wenige Sachen wirklich organisiert, sondern die Menschen gehen einfach von sich aus auf die Straße. Es gibt keine Anmeldung, die Leute gehen auf die Straße, gehen spazieren und jetzt versuchen sie noch die Spaziergänge zu verbieten. Da muss man dann sich auch die Frage stellen, Moment mal, im besten Deutschland aller Zeiten darf man als sogenannter freier Bürger nicht mehr mal am Montagabend spazieren gehen. Das muss man sich mal darüber Gedanken machen. Das ist schon heftig. Aber ja, ich denke, es wird morgen spannend. Sie haben ja Karlsruhe, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat Ausgangssperre. Der Virus ist wieder sehr intelligent. Natürlich nur für die Ungeimpften, wohlgemerkt. Also es ist, der Virus hat eine Zeituhr. Ab 21 Uhr wird er richtig aggressiv. Das ist natürlich ein ganz intelligenter Virus. Man muss das, darf das nicht unterschätzen. Und nur in Karlsruhe oder andere Städte. Da muss man natürlich sagen, so ein Virus, das ist schon, künstliche Intelligenz, da geht die Post ab, da läuft es. Also ich muss immer sagen, das ist unglaublich. Nein, also ich muss sagen, ich bin froh, letzten Montag war ich auch live, ich werde morgen wahrscheinlich auch wieder live sein, dass ich den Leuten zeigen kann, es sind viele Menschen auf die Straße. Geht auf die Straße, seid bestimmt und sie versuchen wirklich das noch mit Gegendemos. Ich werde das dann später noch zeigen. Hey, die haben Inserate gemacht für einen Filmdreh. Und das haben sie so umschrieben, dass es war dann klar, dass es Demonstration geben wird. Für die Gegendemo haben sie Inserate gemacht und es wird bezahlt. Müsst ihr das mal vorstellen? Ich habe den Post noch weiterleiten. Ich habe es heute bekommen, dass man sich entsprechend kleiden sollte und der Filmdreh fängt dann und dann an. Und so haben sie die Leute auf die Straße gebracht. Musste das mal geben. Wie kaputt und peinlich muss das System sein, dass sie sowas machen müssen. Und dann kommen die Antifanten mit ihrem Banner. Alle sind versteckt und mit den Regenschirmen. Ich muss einfach sagen, das ist, ja. Ich glaube, das sagt alles aus.
Das sagt alles aus. Und wir müssen uns immer erinnern, also dieser Matthias Desmet, Professor Desmet, der ist schon schlau. Wir müssen uns daran erinnern, der einzige Weg, wie das Ganze beendet werden kann, ist, indem wir nicht abtauchen, indem wir nicht fliehen, sondern draußen sind und dafür sorgen, dass all diese Sauereien immer und immer und immer wieder und immer deutlicher benannt werden. Ja. Deswegen kann ich nur sagen, das von der Deanna McLeod, das sollte sich jeder angucken, sollte das in alle Richtungen verteilen. Ich frage gleich mal Corvin, ob er das bei mir auf dem Telegram-Kanal ausstellen kann. Die CHD-Leute aus den USA, da sind ja auch so eine Menge Anwälte, aber auch andere Wissenschaftler dran, die haben auch schon gefragt. Ich habe gesagt, klar, ich schicke euch den Link zu. Das ist das, was den Unterschied macht. Solche Sachen, die von Mike Yeadon kommen, der sagt, der PCR-Test kann das nicht. Ich weiß es, weil ich habe damit gearbeitet. Der sagt, das hier ist premeditated mass murder, compelling evidence. Ja. Oder das hier. Die haben keine Studien gemacht. Die haben Fake-Studien gemacht und haben versucht, alles, was an sie kompromittierenden Daten da ist, zu verschleiern, haben gelogen, dass sich die Balken biegen von vorne bis hinten. Schon in der Studie. Sodass man sagen muss, die Zulassung basiert auf falschen Daten. Ja. Die Zulassung ist von Anfang an unwirksam.
Ja, das ist natürlich ganz klar. Also das Interview, gibt es einen tollen Telegram, werde es nachher noch zeigen, wo jemand immer das zuschneidet, Corona-Ausschuss. Und hat das
ja,
schon,
das könnte, ja, das ist könnte sehr, das, sehr gut. Er macht kürzer, ne?
Ja, der schneidet das alles. Ich zeige nachher das noch schnell. Ja, Rainer, wie geht's weiter? Ich denke, du hast nachher einen sehr wichtigen Call. Wir werden in Kontakt bleiben, wenn es etwas zu berichten gibt. Ich bin natürlich sehr gespannt, wenn es losgeht. Ich denke auch, dass ihr das dann auch medial verbreitet, gehe ich davon aus, dass man das auch vielleicht sogar live streamen kann. Und ich freue mich natürlich, da auch einen Teil dazu beitragen zu können, dass das rausgeht in die Welt mit möglichst vielen anderen Kollegen, wo man dann das dann auch live streamen können. Und nächsten Freitag habt ihr auch schon Themen?
Da müssen wir mal sehen. Ich glaube, Corvin plant schon. Wir besprechen das typischerweise immer montags. Aber wir müssen sehen, ob wir in Brüssel mitmachen oder nicht. Ob wir unser eigenes Ding machen. Wenn wir in Brüssel mitmachen, dann wird es ein bisschen viel, wenn wir gleichzeitig da auftreten und vielleicht schon mit den Opening Statements auch das Strafverfahren beginnen und gleichzeitig noch den Ausschuss machen. Wir sind ja auch sonst noch ziemlich unter Beschuss und unter Beschuss im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch unter Beschlag, weil jeder von uns hat auch noch seine E-Mails zu beantworten, die ganzen Text-Messages, wir müssen Schriftsätze machen, Interviews machen und so weiter. Also das könnte dann zu viel werden, aber ich bespreche das im Lauf des Abends noch und spätestens morgen weiß ich es. Ich schicke dir eine Textmessage rüber, wenn ich einen groben Überblick habe.
Ich kann dir noch als Abschluss sagen, wir sind fast 12.000 Leute, die zuschauen. Also es wird auch da immer mehr. Und das freut mich natürlich zu sehen, nicht wegen mir, sondern dass wir immer mehr werden auf den verschiedenen Kanälen. Rainer, du weißt, was jetzt noch kommt. Mein Ziel ist dieses Jahr das Fest der Menschheitsfamilie. Das wäre mein Ziel. Ich tippe auf Sommer, dass ich dann im Sommer zurück nach Europa fliege, um mit dir zusammen, mit allen anderen das zu feiern. Das würde mich sehr freuen. Ich glaube, das ist nicht ganz unrealistisch, oder? Wie siehst
Absolut
du das?
Nicht. Ich sehe es genauso. Vielleicht schon Frühjahr. Wir werden es sehen. Jetzt gerade passiert was.
Hey Rainer, schön, dass es dich gibt und bis sehr bald. Liebe Grüße an deine Frau.
Danke.
Bis dann. Gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ja, der Rainer, ich mag ihn einfach. Es ist ein toller Typ, einfach auch ein Rechtsanwalt mit Eiern, wenn ich das mal so sagen darf, dass einfach die Sache anspricht und nicht, ja, wissen Sie, möglicherweise, eventuell, das ist einfach cool. So, jetzt gebe ich noch ein paar Informationen. Genau, Telegram. Telegram. Genau, das ist ein sehr wichtiger Kanal, den ich mir jetzt schnell anschaue. Hier kommt das rüber. Sekunde, ich muss das schnell einstellen. So, jetzt habe ich das gleich. So, jetzt hier ist es, soweit sind wir. Das ist ein Corona-Ausschuss, den kann ich sehr empfehlen, macht super Arbeit. Corona-Ausschuss, dies ist alle Anhörungen einzeln, kann ich also empfehlen. Der schneidet das und das kann ich wirklich empfehlen, schaut euch das an. Also Corona-Ausschuss, der findet ihr im Telegram. Dann auch, wenn ihr möchtet, meinen Kanal abonnieren unter BitlTV. Ich zeige euch denen schnell, weil ich werde noch später wahrscheinlich noch mal live kommen, weil es so viele News gibt, die möchte ich euch mit euch teilen. Sekunde. So, voilà, da seht ihr ihn. Hier habt ihr, wir sind da mittlerweile 102.000, wieder Tausender geknackt. Vielen Dank, was ihr mitmacht. Es geht darum, dass ihr das weiterempfehlen könnt, wenn ihr das, ich könnte mal den Chat mal einblenden. So, dann könnt ihr das auch mitlesen. Telegram ist wohl dennoch eine Geschichte. Ich weiß nicht, ich glaube es nicht, dass sie es schaffen, aber es könnte sein. Es gibt andere Sachen wie Gather, wo ich auch bin. Ich kann auf Gather auch gehen. Und natürlich haben wir auch die auf bitl.tv die Liste von Newslettern, dass man auch per Mail euch erreichen könnte. Es wird immer Plattformen geben. Sie werden natürlich versuchen, so viel als möglich zu zensieren. Das ist klar. Jetzt, ich finde, das ist so der letzte Zug, den sie jetzt noch versuchen. Und ja, so kann es gehen. Dann, da seht ihr den Kanal. Ich kann einfach schauen, da habt ihr alle Informationen, was ich relevant finde, wenn ich euch reinstelle. Und vor allem, wenn ich live gehe, werde ich das immer vorher hier kurz berichten. Kann ich, BitlTV, werdet ihr das finden. So, jetzt schaue ich noch schnell in den Chat. Kannst du das Video von vorhin, ja, das werde ich noch in den Kanal stellen, ja. Ich stelle das gleich nachher in den Kanal. Das ist ein sehr wichtiges Video. Ich stelle das jetzt gerade in den Kanal, dann habt ihr das. Das ist jetzt im Kanal die Zusammenfassung von den Lügen von diesen Möchtegern-Experten und Möchtegern-Politikern. Könnt ihr das dann entsprechend schauen. Es wird ein 24-Stunden-Feuerwerk geben. Ja, das klingt gut. So, ich glaube, das habe ich. Ich mache jetzt eine kleine Pause. Ich werde später auch schon nochmal ein News machen. Ich werde vor allem auch die ganzen Demos kurz zeigen, wo heute gelaufen sind. Ganz viele tolle Eindrücke. Darum werde ich später nochmal live kommen. So, das war es meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte nicht aufgeben, bitte dranbleiben, bitte denkt auch daran, mal Corona-freie Zeit zu machen, ist sehr wichtig. Es ist energieraubend, wenn man das nicht im Griff hat, wenn man nicht in seiner Mitte ist. Es ist wichtig, auch mal in die Natur zu gehen. Schaltet mal ab, schaltet mal das Handy ab. Bonelli hat ja einen Versuch gemacht, mit 48 Stunden ohne Handy zu sein. Wieso nicht? Das könnte ich auch mal versuchen umzusetzen. Aber es ist natürlich schon so, dass ich sehr, sehr viele Nachrichten bekomme, die ich dann mit euch teilen möchte. So. Kurze Pause, später die Lust haben, können noch mal reinschauen und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und bis morgen spätestens oder heute Abend und sicher auf der Straße, geht auf die Straße, seid bestimmt, aber seid friedlich. Achtung, noch ein Hinweis, es gibt Provokateure, es gibt zivile Polizisten, das hat man mittlerweile auch rausgefunden. Bitte beachtet das, seid achtsam, dass sie wollen versuchen, euch entsprechend zu provozieren, dass ihr plötzlich austickt und dann werden solche Sachen dann entsprechend aufgenommen. Seid achtsam, lasst euch nicht zu. Das ist unsere Stärke, friedlich zu sein mit Millionen von Menschen. Letzten Montag sind es circa 3 Millionen gewesen. Wieso morgen nicht nochmals mehr? Ich bedanke mich bei euch allen. Schön wart ihr dabei. Es war toll und bis bald. Denkt daran, glaubt mir nichts, was ich sage. Recherchiert selber und verbinde die Punkte. Bis dann. Tschüss zusammen. Bye bye.
Wir schauen uns kaum noch in die Augen. Wir trauen uns kaum noch anders zu sein. So viel Angst, kaum noch Vertrauen. Es ist nicht leicht, heute wirklich ehrlich zu sein. Nein, ich lass mir nicht den Mund verbieten. Nein, ich halte mich nicht zurück, wenn mich einer fragt. Ich werde nicht länger leise sein, nicht mehr schweigsam sein, muss die Wahrheit teilen. Nein, ich lass mir keine Vorwürfe machen. Nein, ich lass mir nicht mehr sagen, was ich sagen darf. Ich werde mich nicht länger stumm verstellen, mich in Schweigen quälen, muss die Wahrheit erzählen. Ich lass mir nicht den Mund verbieten. Weil ich noch selbst entscheiden kann. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wir hören uns kaum noch wirklich zu. Doch nur ein falsches Wort und man passt in die Schublade rein. Scheuklappen auf, lass mich in Ruhe. Es ist nicht leicht, heute wirklich ehrlich zu sein. Nein, ich lass mir nicht den Mund verbieten. Nein, ich halte mich nicht zurück, wenn mich einer fragt. Ich werde nicht länger leise sein, nicht mehr schweigsam sein, muss die Wahrheit teilen. Nein, ich lass mir keine Vorwürfe machen. Nein, ich lass mir nicht mehr sagen, was ich sagen darf. Ich werde mich nicht länger stumm verstellen, mich in Schweigen quälen, muss die Wahrheit erzählen. Ich lass mir nicht den Mund verbieten, weil ich noch selbst entscheiden kann. Oh, 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 oh. Yeah. Oh, oh. Die Wahrheit sprechen, doch nur im eigenen Haus. Bei bestimmten Themen halten wir uns lieber raus. Oh, wann hören wir auf, alles persönlich zu nehmen? Wann fangen wir an, unsere Vielfalt wieder als Stärke zu sehen? Nein, ich lass mir nicht den Mund verbieten. Nein, ich halt mich nicht zurück, wenn mich einer fragt. Ich werd nicht länger leise sein, nicht mehr schweigsam sein, muss die Wahrheit teilen. Nein, ich lass mir keine Vorwürfe machen. Nein, ich lass mir nicht mehr sagen, was ich sagen darf. Ich werd mich nicht länger stumm verstellen, mich in Schweigen quälen, muss die Wahrheit erzählen. Ich lass mir nicht den Mund verbieten, weil ich noch selbst entscheiden kann.